Wir begrüßen euch zu einer weiteren Folge von 20 Ausgaben der digitalen Erzählsalons zu 30 Jahren Deutscher Einheit, die von November 2020 bis April 2021 stattfanden. Wir, die Mitarbeiter von Rundstock-Biografien, widmen uns dem Erinnern und Zuhören. Wir schreiben Lebensgeschichten auf und bringen sie in schön gestaltete Bücher. Und wir veranstalten Projekte, in denen wir Raum für das Erzählen und Erinnern schaffen.
Das Thema heute lautet Wohnen. Ich begrüße 8 Erzählerinnen und Erzähler, die sich um unseren virtuellen Erzähltisch versammelt haben, um ihre Wohnbiografie zu erzählen. Wohnen gehört zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Die Wohnverhältnisse bestimmen also auch unsere Lebensverhältnisse. Deshalb ist Wohnen ein hochaktuelles, ja brisantes Thema. In der DDR gab es nie genug Wohnungen. Der Wohnungsbau war eine der Säulen der DDR-Wirtschafts- und Sozialpolitik. Dort war der Wohnraum zwar begrenzt, aber dafür äußerst kostengünstig. Heute erleben wir in den Großstädten Ostdeutschlands Mietenexplosionen und Verdrängungswettbewerbe. Immer mehr Initiativen, ob im Osten oder im Westen Deutschlands, kämpfen für bezahlbaren Wohnraum. Welche Zukunftsmodelle gibt es, um die Probleme zu lösen? Zum Ersten Sven Fischer aus Berlin. Live aus dem PKW zugeschaltet übrigens. Er war mit seiner Familie Mieter in Berlin-Prenzlauer Berg, bis das Haus ab 2013 energetisch saniert wurde und die Familie verdrängt zu werden drohte. Und 6 Jahre und über 50 Prozesse lang musste er kämpfen, bevor er in seiner Wohnung zu normalen Mietpreisen bleiben konnte. Heute hilft er anderen, sich gegen Vermieterforderungen zur Wehr zu setzen.
Hallo erstmal alle zusammen. Ich muss gestehen, ich habe mich im Vorfeld ein bisschen schwer mitgetan, in dieser Runde diese Geschichte zu erzählen, weil meines Erachtens besteht die Gefahr, dass der geneigte Zuhörer, dass er, ach, die Ossis, dann, mein Gott, also nach 30 Jahren maulen sie immer noch rum, sollen sie mehr Miete zahlen und das ist ihnen alles nicht recht. Und, aber das, was mir und meiner Familie und all den Leuten im Haus in den letzten mittlerweile 7 Jahren passiert ist, das ist keine ostdeutsche Geschichte, die hat nichts mit meiner Herkunft, mit meiner Sozialisierung zu tun. Das ist einfach etwas, was, die Geschichte ist noch nicht abgeschlossen. Das ist nicht nur meine Geschichte, sondern die passiert 10.000, 100.000 in diesem Land jetzt und in Zukunft und ist ihnen passiert. Also diese Geschichte von Entmietung und von vorgeschobenen Dingen und von Gesetzeslücken, die ist so präsent und so allgegenwärtig, dass ich denke, die muss trotzdem immer wieder erzählt werden, diese Repressalien, die dort gegen Menschen verwendet werden, die sind wirklich so unglaublich. Und da kommen wir für mich schon zu dem wichtigsten Punkt, worum es eigentlich ging, der Kampf um die Wohnung. Ich habe mich immer sehr schwer getan mit dem Wort Kampf, aber am Ende ist mir wirklich in diesen 6 Jahren, mir ist kein besseres Wort eingefallen. Am besten lässt sich das so als Metapher vergleichen. Du wirst nachts aufgeweckt, aus dem Bett gezerrt und deine Wohnung wird zu einem Boxring gemacht. Und als Gegenüber, als Mannschaft hast du da Anwälte und Millionäre und einfach wirklich Leute, die sich damit auskennen, wie es geht, Leute aus ihren Wohnungen zu verdrängen. Und du kennst die Regeln nicht, du hast einfach mal überhaupt keinen Rückzugsort mehr. Du bist allein und musst kämpfen. Und wenn du irgendeinen Fehler machst, hast du verloren, bist du raus. So hat sich das dargestellt. Und das ist natürlich auch der Grund, warum viele Menschen von vornherein sagen, okay, also das gebe ich mir nicht, ich gehe lieber gleich weg. Oder irgendwann im Laufe der ja nur wirklich Jahre sind einfach sie kräftemäßig, physisch, psychisch am Ende. Und darauf bauen natürlich diese Menschen, die in dieser Wohnraum- oder Immobilienverwertungsindustrie ihren Platz haben. Und wir haben uns einfach dagegen gestellt. Die Geschichte beginnt eigentlich wie die meisten schönen Märchen so. Es war einmal alles in Ordnung und dann kam der neue Eigentümer. Und mit dem neuen Eigentümer, da kam dann einfach mal auch wirklich die Kündigungen, die unglaublichen Mieterhöhungen unter dem Vorwand, ich sage es bewusst so, der energetischen Modernisierung, weil das ist einfach eine Gesetzeslücke, die bis heute noch nicht geschlossen ist. Und unsere Miete sollte sich verdreieinhalbfachen, was einfach mal wirklich auf fast 3.000 Euro für die Wohnung rauslaufen sollte. Es waren zig Maßnahmen, die da angekündigt wurden. Und am Ende haben wir haben uns hingesetzt und haben mal versucht auszurechnen, selbst wenn alle diese Maßnahmen Energie sparen, würden wir jeden gesparten Euro an Heizkosten würden wir mit 25 Euro bezahlen. Also um einfach mal wirklich klar dieses Absurde der sogenannten energetischen Modernisierung vor Augen zu führen. Wir sind damit auch gleich in die Öffentlichkeit gegangen, an die Presse, an die Politik, weil wir einfach sagten, nee, also das geht nicht. Das ist ja wohl jenseits von allem. Und wir waren relativ erfolgreich. Also ich wechsle wahrscheinlich immer so zwischen Singular und Plural, weil es eben nicht, weil ich war nicht alleine. Es war meine Familie, meine Kinder, die WG, in der wir leben und die Hausbewohner, die eben auch teilweise uns über die ersten anderthalb Jahre begleitet und auch später noch unterstützt haben und über die 6 Jahre auch wirklich Tausende von Unterstützern, von Leuten, die bei unseren Prozessen waren, die uns direkt zu Hause unterstützt haben, in der Öffentlichkeit und. Also es war wirklich keine Einzelaktivität und wir sind diesen Weg gegangen, auch die Gerichtsprozesse, und haben immer gesagt, wir wollen uns nicht rauskaufen lassen und wir wollen auch keine Abfindung oder keine Vergleiche. Wir wollen Urteile, weil das, was uns hier passiert, das empfinden wir nicht nur als Unrecht, sondern das empfinden wir als so zutiefst unmenschlich, weil wir überhaupt gar nicht als Menschen gesehen wurden. Wir waren einfach nur störende Objekte. Also so wie ein Sofa im Weg steht, so waren wir auch im Weg und sollten einfach entsorgt werden. Dann haben wir gesagt, naja gut, ein Sofa schlägt nicht zurück. Wenn wir einfach mal wirklich auch als Mensch wahrgenommen werden wollen, müssen wir uns jetzt einfach mal auch hinstellen mit unseren Namen, mit unseren Gesichtern, sind in die Öffentlichkeit, an die Presse gegangen. Nach den ersten Gerichtsprozessen, als die Richter sagten, ja, wir können da nichts machen, das ist Bundesrecht, diese sogenannte Endeverordnung. Also wir müssen dem stattgeben, wenn sie da was ändern wollen, müssen sie zur Bundesregierung. Da haben wir gesagt, na gut, dann, wenn wir zur Bundesregierung müssen, tok, tok, schönen guten Tag, mein Name ist Sven Fischer, ich habe da ein Problem, die Richter haben mich zu Ihnen geschickt. Habe also wirklich auch den Kontakt gesucht von Kommunal-, Landes- und Bundespolitikern. Da wurden auch teilweise wirklich sehr erfolgreiche Sachen. Am Ende gab es eine Gesetzesnovellierung von diesem in der Großen Koalition, was immer noch nicht zufriedenstellend ist. Aber trotzdem habe ich da gemerkt, okay, du bist als kleiner Mensch, als Mieter nicht so hilflos, wie es scheinen mag. Am Anfang wurde uns auch immer gesagt, ihr könnt sowieso nichts tun. Die Leute mit den besten Anwälten, mit dem meisten Geld, die gewinnen sowieso. Und das konnte ich einfach so nicht hinnehmen. Da dachte ich, schauen wir doch mal. Und das Schöne daran, also das Schöne in Anführungsstrichen, mit der ersten fristlosen Kündigung stehst du mit dem Rücken an der Wand, weil du bist chancenlos. Entweder wehrst du dich oder du hast verloren. Also am Ende kannst du nichts mehr verlieren. Du machst dich natürlich, wenn du aufstehst, angreifbar. Auch das musste ich erleben. Also wir haben neben den 50 Gerichtsverhandlungen, die wir hatten, auch 10 fristlose Kündigungen, 5 Räumungsklagen, Strafanzeigen. Also die haben schon wirklich mit sehr, sehr harten Geschützen auf uns geschossen. Das Haus wurde in eine blickdichte Plane gewickelt. Das ist wirklich, da war kein Licht mehr, keine Luft mehr. Die Kinder wurden krank, die Leute wurden depressiv. Die haben wirklich psychische und physische Störungen davon getragen. Und innerhalb von einem halben Jahr sind die Hälfte der Hausbewohner ausgezogen. Dann wurde die Plane entfernt. Und dann ging es einfach wirklich auch mit weiteren physischen Repressalien los. Der Schornstein, an dem unsere Gastherme angeschlossen war, wurde abgeschlagen und wurde abgedeckt, sodass unsere Familie auch hätte an dem CO2-Rückstau und an dem Kohlenmonoxid sterben können. Wir sind mit der Strafanzeige dagegen vorgegangen. Der Bauleiter wurde auch verurteilt. Und all das haben wir von Anfang an öffentlich gemacht. Weil wir einfach gesagt haben, es geht nicht um uns und es geht auch nicht um mich, weil ich so ein geiler Typ bin, kommt noch erschwerend hinzu. Aber es geht darum, dass einfach uns etwas passiert, was ganz, ganz vielen anderen Menschen auch passiert. Und wir wollten erstens diese Leute ansprechen, auch natürlich über die Medien. Wir waren bei Günther Jauch, bei Mario Barth in der Show. Also alles, was irgendwie sich für unsere Story interessiert hat und die Menschen erreicht hat, da waren wir präsent, weil wir einfach gesagt haben, die Leute sollen einfach sehen, sie sind damit nicht alleine. Und wenn sie vor Gericht stehen, sie sind Beklagter. Nein, sie tun nichts Unrechtes. Sie werden beklagt, aber sie sind im Recht. Wir wollten die Medien, die Politik darauf aufmerksam machen, was einfach so passiert. Und wir wollten einfach unseren Teil dazu beitragen, dieses Thema Verdrängung, Entmietung, wahnsinnige Mieterhöhung unter den absurdesten Vorwänden, das in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das ist uns einfach, glaube ich, grundsätzlich relativ gut gelungen. Natürlich hat auch das immer wieder zu neuen Repressalien geführt, zu Strafanzeigen und zu fristlosen Kündigungen etc. pp. Aber es war einfach am Ende eine tolle Erfahrung. Also ich muss jetzt wirklich ein bisschen über viele Dinge weggehen. Wer da detaillierter auch chronologisch sich da mal reinlesen möchte, die Zeit hat, der kann das gerne auf unserem Blog, ist kopenhagener.wordpress.com. Da ist wirklich vom ersten Tag an bis zum letzten alles aufgeschildert in Blogbeiträgen. Und das war für mich auch eine Sache, die mich eigentlich auch über die Zeit gerettet hat. Diese Hilflosigkeit, diese Frustration und auch diesen Schmerz, den teilen zu können und den irgendwie rauszuschreiben. Ich meine, wir sind ja hier in einer Runde, wo wahrscheinlich auch Leute verstehen, was es bedeutet, etwas wirklich rauszuschreiben, was dann andere Menschen auch erreicht. Diese Information, dieses Wissen, was wir im Laufe der Zeit angesammelt haben. Ich bin ja nicht gestartet als Mietrechtsexperte, aber da war dann so viel Wissen, wo ich gesagt habe, das macht nur Sinn, das zu teilen, damit andere Leute von einer ganz anderen Ebene starten können, damit sie nicht die Fehler machen müssen, die wir vielleicht am Anfang gemacht haben, dass sie nicht wieder vom Urquark anfangen müssen. Und das ist einfach toll und dazu bin ich auch immer noch bereit. Also wenn Leute auf mich zukommen und sagen, oh Mann, du hast doch da, kannst du zu uns kommen, werde ich das immer noch tun. Also 6 Jahre war das irgendwie fast meine Hauptbeschäftigung. Und jetzt bin ich ganz froh, da auch mal wieder einer normalen Tätigkeit nachgehen zu können und irgendwie ein Stück weit ein normales Leben zu haben. Natürlich hinterlässt es Spuren. Also ich hatte wahrscheinlich vorher schon eine kleine Klatsche und die ist irgendwie besser geworden. Aber trotzdem ist es einfach für mich wichtig gewesen, auch irgendetwas reinzubringen, zu sagen, warte mal, hier passiert in unserer Gesellschaft etwas, das geht in eine Richtung, die kann ich so nicht annehmen. Die geht gegen meine Menschlichkeit, gegen das, was ich als Wert leben will, gegen das, was ich meinen Kindern als Wert vermitteln will. Und da gibt es eben manchmal eine Situation im Leben, da bekommt man eine Verantwortung einfach vor die Füße gelegt und kann sich entscheiden, ich nehme sie oder nicht. Und weglaufen funktioniert in dem Fall nicht. Alles klar? Dass das mit dem Weglaufen nicht so funktioniert, habe ich dann auch zwischendurch gemerkt, weil eine von unseren Hausbewohnerinnen, die als erste mit ihrem kleinen Baby ausgezogen ist, die habe ich dann viele Jahre später wieder getroffen und sie sagte, okay, bei uns ist jetzt soweit, nächstes Jahr läuft die Sozialbindung aus, dann stehen wir wieder vor dem gleichen Problem. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig zu erkennen, dass jeder in dieser Verwertungskette, ob das der Hausmeister ist, der denunziert oder das Wasser abdreht, die Sekretärin, die Kündigung schreibt oder irgendein Handwerker, der eine Falschaussage vorher richtig macht, sie erfüllen alle einen Zweck. Und wenn sie nicht mehr mitmachen, dann funktioniert das Ganze nicht. Und auf unserer Seite einfach auch, also wir haben nach 6 Jahren Kampf, wir haben gewonnen, wir haben wirklich in der letzten Instanz durchsetzen können, dass einfach die Miete, diese unberechtigte Miete nicht erhoben werden durfte. Wir haben einfach die überzahlte Miete zurückbekommen. Und das soll am Ende wirklich für Menschen auch ein Anreiz sein, zu sagen, warte mal, an dem Punkt, wo ich stehe, mit den Ressourcen, die ich habe, mit meiner Persönlichkeit, an der Stelle etwas tun und für mein Recht, für meine Werte einzustehen. Das ist eigentlich so die Message, die ich damit gerne rausschicken würde, weil das habe ich gemerkt, auch bei meinen Kindern, dass sie einfach auch, sie haben diese Erfahrung geformt und ich möchte es ungern nochmal tun, aber ich glaube, zu einem schlechteren Menschen hat es mich auch nicht gemacht. Und wenn dadurch einfach vielleicht ein bisschen Bewegung in dieser mietenpolitischen Szene oder auch in der Gesellschaft angekommen ist, dann denke ich, da wurde was erreicht.
Herr Klaus-Jürgen Warnig aus Kleinmachnow, er hat die Regelung des Einigungsvertrages Rückgabe vor Entschädigung hautnah miterlebt und erlitten. Sein Haus in Kleinmachnow drohte ihm wie tausenden anderen weggenommen zu werden. Er widersetzte sich, wurde Landesbeauftragter des Deutschen Mieterbundes in Brandenburg und dessen Geschäftsführer. Aus der eigenen biografischen Erfahrung erlangte er eine Kompetenz, die er als wohnungspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der PDS sowie als Mitglied im Brandenburgischen Landtag produktiv machte.
Die Geschichte eben, die hat mich natürlich sehr stark angeregt, könnte in Teilen meine Geschichte sein. Ich habe ja die gleichen Erfahrungen gemacht. Man muss sich organisieren, man muss zusammenhalten, vor allem man muss Jahre und Jahrzehnte durchhalten. Nur Kampf zählt. Ich habe 1990, kurz bevor es dann den Anschluss der DDR gab, ich rede da nicht von Wiedervereinigung, sondern vom Anschluss, habe ich allen gesagt, so, ihr müsst euch jetzt darauf einstellen, ihr lebt jetzt auf einem Ozean und ihr werdet Tag und Nacht schwimmen müssen. Wenn ihr eine einzige Minute nicht schwimmt, dann geht ihr unter. Es ist vorbei, einfach mal ruhig so auf einer Insel liegen, irgendwo auf einer Eisscholle auch nur 5 Minuten. Das ist jetzt vorbei. Es wird immer und Tag und Nacht Kampf bedeuten, dieses Leben in der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist genauso gekommen. ich will nicht die vielen Vorteile, die es gibt, abstreiten, aber der Kampf, das ist geblieben. Und damals haben ganz viele Bürgerinnen und Bürger hier bei uns gesagt, das können die mit uns nicht machen. Das war das meistgehörte Wort. Die können mit uns alles machen. Die machen auch mit uns alles, wenn wir es zulassen. Hundertprozentig. Da kann man nur etwas erreichen, wie gesagt, wenn man sich organisiert, wenn man dagegen hält. Man sieht es an Bischofferode, an den Kali-Leuten, die haben das bessere Kali gehabt in der Erde und trotzdem hat man da alles platt gemacht und da gibt es viele Beispiele dazu. Also man muss kämpfen und dann kann man auch etwas erreichen. Das ist also auch meine klare Erfahrung. Und man muss die Medien einschalten. Ich habe ja damals auch Kämpfe ausgefochten mit Herrn Kinkel, mit Herrn Schäuble, mit Frau Merkel am heißen Stuhl. Da gibt es eine Menge. Und nur so hat man im Prinzip erreicht, dass wenigstens in Teilen die berechtigten Interessen der Ostdeutschen hier auch durchgesetzt wurden. Ich wohne ja nun seit 1952 in Clermachnow. Bin einer der wenigen Indianer, die ja noch leben, also der Einheimischen hier. 10-12% sind wir vielleicht noch, sind verschwindende Minderheit, müssen uns von anderen immer erklären lassen, wie es lang geht. Da könnte ich also hunderte Anekdoten erzählen, wie man mit uns hier umgegangen ist, auch mit alten Menschen umgegangen ist, denen man dann, wie meiner Mutter erklärt hat, die ja jahrzehntelang, 50 Jahre lang ein Geschäft hatte, Frau Warnig, wir leben jetzt hier. Und wir sind jetzt, und nach uns gehen, was hier früher war, das interessiert niemand die Bohne. Und umso schneller Sie das begreifen, umso besser ist das für Sie. Wir meinen das nur gut mit Ihnen. So eine Geschichte muss man sich denn hier anhören, als jemand, der hier Ewigkeiten erlebt hat, von Leuten, die ja 2-3 Jahre gerade hier wohnen. Also es ist schon ziemlich schlimm. Bei mir war es also so, dass ich mir hier mit 17 Jahren, ich war gerade 2 Monate 17, habe ich mir ein altes Grundstück gesucht hier. Ich hab, bei mir im Umkreis waren 800 Grundstücke, standen hier leer von vorrangig West-Berlinern, die keiner haben wollte, diese Grundstücke. Und ich habe dann hier eines dieser Grundstücke übernommen und habe dann angefangen, hier das auszubauen. Eine alte verfallene Laube, habe ich 200 Mark Brennholzpreis bezahlt. Mit 19 Jahren hat man mir angeboten, diese Laube mit einem Überlassungsvertrag zu kaufen. Ja, was wusste ich davon, habe diese gekauft. Und ich habe nicht zu denen gehört, die in der DDR, also zu den Privilegierten gehört hat. Ich bin in einer Kirche in Clermachnow getauft und konfirmiert, bin also so preußisch-humanistisch von einer alten Gouvernante erzogen, von meiner Oma. Und ich war nicht in der FDJ und ich habe bei der Armee eine Menge Ärger gehabt, weil ich wegen Wehrkraftsersetzung vor Militärstaatsanwalt sollte. Ich habe da auch im Knast gesessen und alles. Also ich bin nicht wählen gegangen in der DDR. Ich war vom ersten Tag auf der Straße, habe beim Neuen Forum hunderte Unterschriften gesammelt. Ich bin da also unverdächtig. Damals war die DDR froh, wenn sich Dumme gefunden haben, die so eine Grundstücke übernommen haben. Die haben wieder plötzlich die Grundstücke bewirtschaftet. Die standen nicht mehr leer. Da war nicht alles zerfallen. Die haben auch wieder eine kleine Pacht eingenommen. Ja, und ich habe dann angefangen zu bauen. Ich habe dann mit 19 dieses eben übernommen und habe dann mein ganzes Geld da reingesteckt, meine ganze Arbeit reingesteckt. Ich habe 4 Kinder, momentan gerade 7 Enkelkinder, kommt vielleicht noch welche dazu, hoffe ich. Und dann musste ich bauen. Ja, 89 auf der Straße. Wir haben uns gefreut, als die Mauer fiel. Ich bin nicht wie einer, der wieder blinde vor der Farbe redet. Ich war in der ersten Nacht am 9. November live dabei. Ich war das 5. Auto am Grenzkontrollpunkt Rhein-Linden, was in der Nacht gestanden hat. Und 12:30 haben sie aufgemacht, haben uns rübergelassen. Wir haben uns in den Arm gelegen und haben geheult. Ist einfach so. Wenn man hier aufgewachsen ist, ein paar hundert Meter von der Mauer entfernt, wenn man am 13. August 1961 daneben gestanden hat, als die Mauer gebaut haben, daneben gestanden hat, als das erste Stück wieder rausgenommen haben, dann ist es so. Aber hätte ich mir niemals träumen lassen. Wenn mir es jemand ein Jahr vorher gesagt hätte, hätte ich das bestritten. Ich habe geheult am 3. Oktober 1990, als die DDR untergegangen ist. Der mir glaubt, das ist sozusagen, also dieser Gegensatz, was in dem einen Jahr passiert ist, ist schon irre. Schwer zu erklären, auch was da in einem da passiert. Ja, so, und jedenfalls, wir haben dann angefangen festzustellen, oh, es könnte hier Probleme geben. Als die ersten, vor allem West-Berliner natürlich, zu Zehntausenden hier durch die Orte zogen, mit Kameras in der Hand, uns alle fotografiert haben, wie die Affen im Zoo, und dann geklingelt haben und mal nachgefragt haben, ob sich mal den alten Kirschbaum angucken können von Oma, der schon 30 Jahre umgefallen war. Na, wir haben da unsere Erfahrungen so gemacht. Und dann ging der Ärger los. Ich habe natürlich auch im April einen Alteigentümer gehabt, der vor der Tür stand und sagt, so, Herr Warnig, ist ja toll, was Sie hier gebaut haben. Ist so toll, wir haben es alles beobachtet, wie Sie auf der Straße gegangen sind und alles, finden wir alles ganz super. Aber Sie werden verstehen, Sie müssen natürlich das Haus und das Grundstück zurückgeben. Da ich den klar gemacht, also passen Sie mal auf, junger Mann, oder der war ja schon ein bisschen älter, aber ich sage, passen Sie mal auf, es gibt bloß drei Varianten. Entweder ich bleibe auf diesem Grundstück, oder ich komme ins Gefängnis, oder ich liege auf dem Friedhof. Und alle Varianten gibt es hier nicht, damit Sie gleich Bescheid wissen. Und so haben wir dann gekämpft. Und ich habe dann 10 Jahre lang gekämpft auf diesem Grundstück. Dann habe ich noch, hat mir die ganze Sache noch 300.000 D-Mark gekostet, die musste ich bezahlen, halbe Verkehrswert. Ohne Kampf hätten wir die Sachen Rechtsbereinigungsgesetz nicht hingekriegt. Ohne Kampf hätten wir das sogenannte Modo-Gesetz nicht hingekriegt, wo ein paar hunderttausend ihr Grundstück dann kaufen konnten. Übrigens auch eine Riesensauerei, das Modo-Gesetz zu nennen, weil es nicht unter Modo, sondern unter dem Miser umgesetzt wurde, weil es gar nicht mit Modo zu tun hatte, sondern weil es am runden Tisch entstanden ist, über Demokratie jetzt. Jürgen Rambusch vom Demokratie jetzt, mit dem ich zusammengearbeitet habe, kann man auch in den Protokollen des runden Tisches nachlesen. Die Demokratie jetzt und der Bauernverband, weil die Angst hatten wegen Bodenreform, die haben dieses Gesetz eingebracht. Also die Bürgerbewegung hat dieses Gesetz eingebracht. Aber wir haben dann eine Normkontrollklage vor dem Land, vor dem Bundesverfassungsgericht als Land Brandenburg organisiert, ich glaube 96, 97. Und da haben die Bundesverfassungsrichter gesagt, Herr Warnig, also nicht die Bundesverfassungsrichter, sondern die Beamten des Bundesjustizministeriums haben gesagt, dieses Gesetz haben die Bonzen der DDR, so haben sie nicht ausgedrückt, aber sinngemäß, nur deswegen erlassen, um sich noch ihre Freunde zu sichern. Und das stimmt nicht, das stimmt definitiv nicht. Es war von uns mit initiiert, auch über die ganzen Widerstandsbewegungen, die es damals gab, die auch von der Seite des Mieterbundes unterstützt wurden. Wir haben ja eine Menge organisiert. Wir haben Grenzschließungen organisiert. Schon im April 1990 haben wir keine Westberliner herübergelassen. Habe ich damals organisiert, dass wir hier an 4 Grenzübergängen, Kleinmachnow und in Teltow und in Marlow, die Grenzen geschlossen haben und niemals uns rübergelassen haben, haben dort zehntausende Flugblätter verteilt. Wir haben also extrem viel gemacht. Ich bin dann zum Landesvorsitzenden des Mieterbundes gewählt worden. Wir haben den Mieterbund gegründet hier in Brandenburg. Und wir waren im Juli, Ende Juli, 29. glaube ich, 90, bin ich Landesvorsitzender geworden. Ein paar Tage später sind wir in Bonn gewesen, im Bundesjustizministerium. 2. 3. August, 2 Tage. 5 Stunden Bundesjustizministerium, sozusagen. In der Zentrale der Macht, 7. Etage, mit Blick auf den Rhein, war natürlich irre. Und war auch gut bewirtet worden. Und nach 5 Stunden sagten die denn zu uns, Herr Kinke war damals Staatssekretär im Bundesjustizministerium, der später dann Außenminister war. Herr Warnig, ist ja alles ganz toll, was Sie uns hier erzählt haben. Aber ich sage Ihnen gleich eins, Sie werden sich mit Ihren Forderungen nicht durchsetzen. Da habe ich gefragt, ja, wie stellen Sie vor, wenn hier 1 Million Ostdeutsche den Bach untergehen? Naja, Herr Warnig, Sie sind natürlich Interessenvertreter, Sie müssen natürlich übertreiben mit 1 Million, das ist natürlich schon ein völliger Humbug. Und zweitens, da hätten Sie im Geschichtsunterricht aber auch besser aufpassen müssen. Weil bei so einer Revolution gibt es nun mal immer Opfer, Gewinner und Verlierer. Und dass sie nur zu den Verlierern gehören, das tut uns ja noch ganz herzlich leid. So, die richtige Zahl war nachher, ist ja genau dokumentiert bis ins Kleinste, 2,2 Millionen Rückübertragungsansprüche hatten wir. Wir rechnen immer 2 Personen pro Rückübertragungsanspruch, weil so viel sind es ungefähr. In manchen Häusern sind ja auch 20 betroffen. Also waren ungefähr 4,5 Millionen Ostdeutsche betroffen. Nicht 1 Million, sondern 4,5. 16 Millionen hatten wir, also über ein Viertel der Ostdeutschen waren davon betroffen. Und in Berlin rum waren es fast 50%, weil da die ganzen Grundstücke natürlich lagen. Das war die Wahrheit. Und ich bin heute noch der Meinung, ich habe die damals davor gewarnt, ich habe gesagt, das wird die Einheit, die deutsche Einheit, noch auf Jahrzehnte belasten. Das wird noch in 50 und 100 Jahren noch meine Kinder und meine Enkelkinder hören noch von diesen Geschichten. Und die haben doch am Frühstückstisch nichts anderes gehört. Ja? Und das Irre ist, die Soziologen haben mal, ich glaube, 92, 93, haben die mal Umfragen gemacht unter Kindergartenkindern, 6 oder 7 Jahre, haben die gefragt, was sie sich unter einem Wessi vorstellen. Da haben die Mehrheit der Kinder gesagt, hier in Berlin rum, irgendwo in der Kita war es, haben die gesagt, die Wessis sind die, die uns die Häuser und die Grundstücke wegnehmen wollen. Das haben die mit 6 Jahren gelernt, die Kinder hier. Also hier ist was passiert. Also, wir wollten ja eigentlich einen ganz anderen Zusammenschluss haben und nicht das, was hier passiert ist. Hier ist unheimlich viel Porzellan zerschlagen worden. Und dass die AfD so stark ist, hat auch was mit der Politik 1990 definitiv zu tun. Mit vielen Fehlern, die damals passiert sind. Die sind aus meiner Sicht, ich bin weit ab davon, ich bin Linker, aber ich kann manche, ich kann mir erklären, warum manche in diese Richtung tendieren. Ich habe ja selber im Freundeskreis Leute, wo ich mich manchmal an den Kopf fasse, aber gut, die sind, nein, aber warum die in die Richtung? Das könnte man ja sehr gut erklären. Also ich war dann auch, ich habe dann gefragt, ob ich bereit wäre, für den Landtag zu kandidieren, ob ich bereit wäre, für den Bundestag zu kandidieren, habe ich dann auch gemacht. Und man kann die Reden, die ich da gehalten habe, 58 Reden, kann man nachlesen. Auch zu dem, was Sven Fischer gesagt hat. Wir haben davor definitiv gewarnt. Wir haben so 2,5 Millionen Sozialwohnungen gehabt. Also wir wussten, wo das hinführt, wenn die diese Politik nicht ändern. Aber da war der neoliberale Mainstream und das hat eigentlich niemanden interessiert. Die haben immer gegen uns gearbeitet, die haben nicht gehört. Und alles, wovor wir damals vor 20, 25 Jahren gewarnt haben. Ich war ja damals in der AG Wohnen, das ist ein Menschenrecht, da hatten wir ganz viele Experten, haben uns mit 30, 40 Leuten getroffen. Alles genau so eingetreten. Wir brauchen in der Wohnungspolitik, das war damals immer gesagt, ein Gleichklang. Wir brauchen drei Säulen. Wir brauchen in Teilen den privaten Bereich, im höherpreisigen sollen sie machen. Aber im mittleren und unteren Bereich brauchen wir kommunale Wohnungen in Größenordnung. Und wir brauchen Genossenschaften, Wohnungsgenossenschaften. Das ist das Einzige, was hilft, gegenzusteuern. Wir müssen sozusagen gegen diesen liberalen Markt etwas dagegen stellen. Und das geht natürlich nur mit viel Geld, auch mit kommunalem Geld und mit staatlichem Geld. Aber anders kann man das nicht. Wenn man es dem Markt überlässt, wird das Problem immer schlimmer werden. Das geht gar nicht, dem Wohnen dem Markt zu überlassen. Wohnen ist ein Menschenrecht und dieses elementare Recht kann man nicht alleine dem Markt überlassen.
Manfred Dörr, er wuchs in Deidesheim, Rheinland-Pfalz auf, einer kleinen Stadt an der Weinstraße und blieb dort bis heute. Seit 2004 ist er der Bürgermeister. In diesem Amt kämpft er für erschwinglichen Wohnraum für Einheimische und junge Familien. Er begründete 1999 die Cita-Slow-Bewegung für Deutschland. Cita-Slow ist die internationale Vereinigung lebenswerter Städte. Dörr ist Vizepräsident dieser Vereinigung.
Ich komme aus dem Westen, weit im Westen. Also, und meine beiden Vorredner haben eines mit mir gemeinsam, glaube ich. Sie haben gezeigt, dass es sich zu kämpfen lohnt und dass man, wenn man kämpft, auch was erreichen kann. Bei uns liegen die Probleme etwas anders als bei meinen Vorrednern. Ich darf aber hinzufügen noch zunächst, dass ich ein großer Fan auch von den neuen Bundesländern bin. Ich wollte schon sehr früh in die damalige DDR. Ich war 68 in Berlin beim Deutschen Turnfest, habe das alles miterlebt mit den Kontrollen, mit der Mauer, mit allem drum und dran, habe Menschen kennengelernt. Und ich habe immer bedauert, dass Deutschland getrennt war. Und als 1990 dann die Mauer fiel, war das für uns, wir sind weit weg von Berlin, aber für uns war das wie ein Fest. Und ich war dann auch sehr schnell in Weimar, in Dresden, in Görlitz und auch in den kleineren Ortschaften und habe mich da informiert und ich bin nach wie vor begeistert. Ich kenne natürlich die Probleme. Ich weiß, dass vieles auch schlecht gelaufen ist. Aber man muss halt schauen, dass man aus der Situation rauskommt und dass man jetzt versucht, die Zukunft zu gestalten. Und das war auch immer mein Motto in meiner Arbeit in Deidesheim. Es ist ein kleiner Ort mit 4.000 Einwohnern. Ich bin 51 geboren, habe 71 Abitur gemacht am Humanistischen Gymnasium, war dann als Pädagoge tätig. Ich bin 1974 schon in den Stadtrat gekommen, weil ich mitgestalten wollte. Ich wollte meinen Ort mitgestalten und zwar aktiv mitgestalten und bin dann 2004 Bürgermeister dieser kleinen Stadt geworden, die allerdings eine bewegte Geschichte hat. 699 zum ersten Mal urkundlich erwähnt, am 14. Februar 1395 in Prag die Stadtrechte bekommen von König Wenzel von Böhmen, auch das Marktrecht und das Recht zur Befestigung. Also ich war immer auch schon ein bisschen begeistert von meiner Heimatstadt. Wir haben eine relativ gute Infrastruktur, eine gute Verkehrsanbindung an die Metropolregion Rhein-Neckar mit Heidelberg-Mannheim. Und im Westen haben wir das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen, was natürlich auch eine sehr gute Umgebung ist. Als ich Bürgermeister geworden bin, kamen natürlich viele Leute und haben gesagt, du musst jetzt das so machen, so machen, so machen. Alle hatten Ansprüche und sie wissen ja, man muss schauen, dass man das Gemeinwohl nicht vergisst. Und dann war auch eine Leitbilddiskussion und wir haben dann überlegt, was ist wichtig für den Ort, was für ein Leitbild könnte denn greifen. Und diese Leitbilder, die man damals gelesen und gehört hat, die waren alle so, naja, wir wollen alle nett zueinander sein und wie auch immer. Aber es war nichts Praktisches dabei. Und dann sind wir auf das Leitbild Chitasloh gestoßen, das aus der Slow Food Bewegung in Italien entstanden ist, 1999, wo es darum geht, kleine Städte lebenswert und nachhaltig zu gestalten. Und das war auch mein Ziel, meine Stadt entsprechend lebenswert zu halten und zu gestalten, auch um eine Chance zu haben, gegenüber den Metropolen den ländlichen Raum einfach zu stärken und dadurch auch wieder Menschen in den ländlichen Raum zu bekommen, die dann auch diesen ländlichen Raum gestalten. Und es war nicht ich, der das begründet hat in Deutschland, es war mein Vorgänger im Amt des Präsidenten, Herr Blattmeier aus Hersbruck bei Nürnberg. Der hat 2001 die erste Chitasloh-Gemeinde in Deutschland ausgerufen. Wir sind dann 2009 Mitglied geworden und ich bin seit 2015 Präsident der Deutschen Vereinigung und internationaler Vizepräsident. Und es geht darum, auf der Grundlage der Agenda 21 durch eine nachhaltige und behutsame Stadtentwicklung mehr Lebensqualität zu erreichen. Das ist unser Leitbild. Wir haben dann verschiedene Ziele, die man praktisch angehen kann. Es geht um eine charakteristische Stadtstruktur. Wir wollen keine uniformierten Städte. Wir wollen Städte, die ein Gesicht haben. Wir wollen die Mittelpunkte, die Ortsmittelpunkte wieder gestalten. Wir wollen eine nachhaltige Umweltpolitik mit erneuerbaren Energien angehen. Das Thema Gastfreundschaft spielt eine Rolle. Kultur und Traditionen, die typische Kulturlandschaft, die wir haben als Weinbaugebiet, die müssen wir pflegen und erhalten. Wir merken gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, wie die Menschen in diese Landschaften wieder kommen, wie sie dort ja wieder zur Ruhe kommen und vielleicht auch einen Ausgleich haben zu dem Stress, den sie sonst so haben, vor allen Dingen auch in den größeren Städten, in den Metropolen. Es geht um regional typische Produkte, um regionale Märkte und um Bewusstseinsbildung, dass man sich einfach mal wieder bewusst wird, welche Potenziale eine kleine Gemeinde hat und wie man diese Potenziale ausbauen kann, wie man auf diesen Potenzialen aufbauen kann, wie man sich da weiterentwickeln kann. Ziel ist es dann auch, wenn man das mal zusammenfasst, in einer globalisierten Welt, die regionalen Besonderheiten wieder stärker herauszuheben. Und Geidesheim ist geprägt vom Weinbau und vom Tourismus. Und wir haben schon immer einen Individualtourismus angestrebt und keinen Massentourismus. Und insgesamt war unser Ziel, immer die Stadt und die vielfältigen Einrichtungen zukunftsfähig zu bekommen. Jetzt zum Thema Wohnen. Ich bin geboren und aufgewachsen in Geidesheim. Ich bin eine Hausgeburt sozusagen, in einem kleinen Haus groß geworden. Meine Eltern haben sich damals nach dem Krieg das Geld vom Mund abgespart, wie man sagt, haben dieses kleine Haus gebaut, aber sehr schön gestaltet. Und ich habe mich da immer wohlgefühlt. Und so ging es auch vielen Menschen bei uns im ländlichen Gebiet. Die haben dann aus den Häusern, haben sie sich wieder ja, damals Wohnraum geschaffen, der halt den Umständen entsprochen hat. Wir haben dann in der nachfolgenden Entwicklung keine neuen Baugebiete mehr entwickelt. Wir haben Innenentwicklung vor Außenentwicklung betrieben. Das heißt, wir haben nur noch kleine Baulücken geschlossen. Und das hatte zur Folge, dass wir kaum Leerstände haben und ein intaktes Ortsbild. Und das ist natürlich eine gute Sache. Jetzt ist es allerdings so, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Thema Wohnen, zu dem Kampf, den wir auch haben. Die Nachfrage nach Wohnraum auch bei uns ist jetzt stärker geworden, auch von Einheimischen, von jungen Familien, die gerne hier bleiben möchten, die wir auch brauchen, damit der Ort nicht überaltert. Und jetzt haben wir ein Problem. Wir haben zu wenig Fläche. Die Flächenverfügbarkeit ist also sehr gering. Der Flächenwert ist bei uns sehr hoch, weil er halt begrenzt ist. Wir haben im Westen des Ortes haben wir lauter hochwertige Weinlagen, die wir natürlich nicht bebauen wollen. Wir haben im Süden der Stadt haben wir ein Naturschutzgebiet und im Norden haben wir ein Vogelschutzgebiet. Das heißt, wir haben kaum Möglichkeiten, noch uns groß zu entwickeln, aber es ist trotzdem jetzt erforderlich, dass wir ein Baugebiet angehen, um einfach auch, wie gesagt, Einheimischen und jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, bezahlbaren Wohnraum zu bekommen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, die bei uns da rumgeistern, was da ein Quadratmeter Bauland kostet, dann ist das für junge Leute nicht bezahlbar. Jetzt suchen wir einen Weg. Wie können wir dieses Problem lösen? Und da habe ich heute Abend, deswegen werde ich auch gleich wieder gehen, eine Stadtratssitzung, in der wir die Rahmenbedingungen festlegen möchten. Wir haben ein Baugebiet, wo wir ungefähr 100 Häuser drauf bekommen können. Wir haben in ersten Gesprächen mit den Grundstücksbesitzern festgestellt, dass die meisten mitwirkungsbereit sind, aber die wenigsten verkaufsbereit, sodass wir halt über zu wenig Fläche verfügen, um Wohnraum oder Wohnformen anzubieten, die halt auch bezahlbar sind und die jungen Leuten, sozial Schwächeren, die Möglichkeit auch geben, hier in Badesheim zu bleiben und zu wohnen. Jetzt werden wir heute Abend versuchen, eine Möglichkeit zu finden. Und wir müssen das dann natürlich entsprechend verhandeln mit den Grundstücksbesitzern, was nicht leicht sein wird. Ich habe das schon in den ersten Gesprächen gemerkt. Da wird dann immer nachgefragt, ja, brauchen wir diese Straße, brauchen wir einen Kindergarten, brauchen wir das. Das fließt ja alles dann auch in die Kosten mit ein und da will man immer bremsen und man will halt versuchen, die Grundstücke so teuer wie möglich zu verkaufen. Wir sagen jetzt, wir brauchen da Solidarität. Entweder alle Beteiligten machen mit, das heißt, wir als Stadt haben Entwicklungsziele, die wir verfolgen wollen. Wie gesagt, bezahlbaren Wohnraum für Einheimische und junge Familien. Wir wollen noch auch für ältere Menschen, die in ihren Häusern nicht mehr leben wollen, ein Wohnprojekt machen, betreutes Wohnen, nicht nur mit einem Hausmeister, sondern auch mit einer Fachkraft, die die Menschen nach ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten betreut und mitnehmen, die sie auch mit ins Gemeindegeschehen mit einbeziehen. Und dafür brauchen wir halt Fläche. Und jetzt wollen wir schauen, ob wir es hinkriegen, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses heute Abend, dass wir sagen, wir machen dieses Gebiet nur dann, wenn sich alle solidarisch erklären, wenn sie bereit sind, einen Teil ihrer Fläche an die Stadt zu einem bestimmten Preis abzugeben. Und wir werden dann versuchen, einen vernünftigen Preis aufzurufen für unsere Einheimischen, für die jungen Familien, damit die sich auch hier etwas leisten können. Das Interessante natürlich an der ganzen Geschichte war, wir haben 50 Jahre kein großes Baugebiet entwickelt. Die erste Versammlung war und gleich zwei Wochen später haben wir die erste Bürgerinitiative gehabt, die gesagt haben, wir wollen kein Baugebiet, wir brauchen das nicht. Das sind ausgerechnet die Letzten waren, die bauen durften und die dann halt in der Nähe dieses Baugrundstücks liegen, die dann gesagt haben, wir möchten das nicht. Das ist natürlich völlig unsolidarisch und das geht natürlich in einer kleinen Gemeinde auch nicht. Inzwischen haben wir da Gespräche geführt und ich denke, es ist auch wir konnten auch einige überzeugen, dass wir da jetzt eine andere Haltung einnehmen muss. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir das eine oder andere noch hinkriegen, Abstände einhalten und, dass wir da auch eine Zustimmung schaffen können. Wir haben aber auch schon vorbesprochen, dass wir ganz klar sagen möchten, wenn die Solidarität nicht erreichbar ist, dann werden wir dieses Baugebiet nicht entwickeln. Es ist nicht Aufgabe der Stadt, Reiche noch reicher zu machen, sondern wir müssen unsere Entwicklungsziele verfolgen können. Das ist unser Ziel, das möchten wir tun. Und wir hoffen, dass wir heute Abend einen Weg finden. Und vor allen Dingen, dass wir dann in den Gesprächen mit den Grundstückseigentümern es hinbekommen, dass man auch einsieht, dass es nicht nur darum geht, immer mehr und immer weiter, immer höher, immer mehr Geld und noch mehr zu verdienen und, sondern dass man auch andere leben lassen muss. Ja? Leben und leben lassen, das müsste unser Motto sein. Und da kämpfe ich auch dafür jetzt. Gleich geht's los. Deswegen werde ich mich auch gleich verabschieden. Und ich kann nur alle auch ermuntern, wie es meine beiden Vorredner auch schon von sich aus gesagt haben, nicht einfach zuschauen, Entwicklungen nicht einfach über einen hereinbrechen lassen, sondern mitgestalten, mitkämpfen. Manchmal ist es schwierig, manchmal ist es hart, aber ich glaube, unterm Strich, es lohnt sich. Und in diesem Sinne möchte ich Sie alle ermuntern, da auch weiterzumachen. Und ich hoffe, Sie werden alle gut durch die Pandemie kommen und Sie werden auch Ihre Ziele dann möglichst erreichen. Vielen Dank.
Herma Ebinger gründete, nachdem sie ihre Kindheit und Jugend in der Großstadt Leipzig verbrachte, 1995 den Hof Uhlenkrug in Stubbendorf, Dagun in Mecklenburg, wo sie gemeinsam mit Freunden bis heute arbeitet und lebt. Der Hof schloss sich der europäischen Kooperative Longo Mai an. Die Mitglieder dieser Kooperative wollen nachhaltig und ökologisch leben und neuen Wohnraum auf dem Land mit lokalen Baustoffen schaffen.
Dann will ich mal beginnen. Das ist eine etwas ganz andere Geschichte. Ich lebe heute in einer selbstorganisierten und basisdemokratischen Kooperative, der Europäischen Kooperative Longo Mai, die bald 50 Jahre alt wird. Wir haben eine eigene Stiftung, die heißt Europäischer Landfonds. Und in dieser Stiftung sind alles Land und alle Gebäude der neuen Kooperativen, die wir in ganz Europa haben, eingebracht. Also, und man darf sie nur ökologisch und sozial beleben, bewohnen. Wir haben auch über diese neuen Kooperativen hinweg eine eigene, also eine gemeinsame Kasse. Also wir müssen immer alles ausdiskutieren, bis auf die Kleinigkeiten, die man also im Haus macht. Aber die großen Sachen müssen wir gemeinsam ausdiskutieren. Ich habe mich dafür entschieden nach dem großen Andersdrum 1989, weil ich absolut keinen Bock hatte, mich in das neue System einzuordnen und war schon 41 und mir wurde gesagt auf diesem super Arbeitsamt, das ist ein bisschen spät als Journalistin, also da war nichts mehr. Okay, aufgewachsen bin ich in Nebra an der Unstrut. Da habe ich mit Eltern und zwei Schwestern bis 65 gelebt und bin 65 in die erweiterte Oberschule Schulpforte gegangen und habe 4 Jahre lang in einem Zimmer mit noch 3 anderen gelebt. Aber es war sehr eng, aber ich war entschädigt durch dieses Zisterzienserkloster, in dem ich mich da aufgehalten habe, mit einem herrlichen Kreuzgang, einem Riesenpark mit Platanen, unter dem schon der alte Friedrich Nietzsche gesessen hat als Schüler. Ich habe vor dem Abitur habe ich noch eine Ausbildung als Betriebsschlosserin in den Leunawerken gehabt. Das war mal so eine Zeit in der DDR, dass man beides machte. Und bin danach 1969 ins Volontariat in die SED-Zeitung des Bezirkes Halle gegangen. Und also da begann meine unstete Phase in meinem Leben, die mich in 50 Jahren zu 25 verschiedenen Unterkünften geführt hat. Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, weil dann schaffe ich die Zeit nicht. Aber was ich interessant fand, also zum Beispiel das Wohnen im Internat kostete mich 10 Ostmark. Und dann im letzten Jahr hatte ich ein möbliertes Zimmer in Leipzig gefunden. Ich habe Journalistik studiert. Das kostete 25 Mark. Nach dem Ende des Studiums begann ich als Redakteurin für Wissenschaft und Bildung in der Bezirksredaktion der Freiheit in Halle. Und dort habe ich bis 1977 in 2 ziemlich gruseligen Zimmern gewohnt und habe dann 1977, 1978 eine Einraumwohnung in der 16. Etage in Halle Neustadt bekommen. Aber 1968 war für mich Schluss. Da habe ich mich sozusagen das erste Mal von der Journalie verabschiedet, weil ich das nicht, ich hatte mir viel versprochen davon und habe genau das Gegenteil gefunden. Und bin aufs Dorf gegangen und bin künstlerische Leiterin in einem Kulturhaus der Zementwerker geworden. Und da habe ich erst mal monatelang im Bullenkloster gewohnt. Da hieß das Arbeiterwohnheim Bullenkloster, weil nur Männer drin waren. Ich war die einzige Frau, die da ein Zimmer bekommen hat und habe mir dann mit Skatspielen Beschützer organisiert, was geklappt hat. Und dann habe ich eine Einraumwohnung in dem Ortsteil Wetzendorf, wo das Kulturhaus stand, bekommen. Aber ich hatte mich sehr alleine gefühlt sozusagen, also als Initiatorin, da fehlten mir noch ein paar Leute und da hatte ich irgendwann gesagt, okay, ich gehe wieder zurück in die Stadt, ich gehe wieder nach Leipzig. Und das war 82 und da begannen diese schlimmen Jahre, wo man, was weiß ich, fast ständig Freunde verabschiedet hat, die in den Westen gegangen sind. Aber ab 85 gab es dann auch Glasnost und Perestroika und es kam eine Hoffnung wieder auf. Also in Leipzig wurde ich Redakteurin beim Börsenblatt des deutschen Buchhandels, also das Gegenteil zu Frankfurt, aber es war auch kleiner. Da habe ich bis 85 gearbeitet. Danach war ich Kopiererin in einer Blindenbücherei und ab 88 Redakteurin einer Vierjahreszeitschrift, die Künstlerisches Volksschaffen hieß und am Zentralhaus für Kulturarbeit herausgegeben wurde. Von 82 bis 84, als ich nach Leipzig ging, fand ich Unterkunft in verschiedenen Ateliers bei Freunden, konnte dann die Wohnung eines Bekannten als Untermieterin haben. Sie lag im Hinterhaus und war voller Kleinkrimineller, die so regelmäßig wie ich in die Niere einer Kneipe im Clara Zetkin Park gingen, wo sich sozial alles mischte. Da ich in dieser Zeit weder Dusche, Bad noch Waschmaschine hatte, lud ich mich reihum bei Freunden ein und besorgte diese Dinge. Und 88, 89 renovierte ich mit Hilfe von Freundinnen eine Wohnung im Vorderhaus. Aber das war dann die Zeit, wo ich eigentlich fast überhaupt nie in der Wohnung war, wo wir auf der Straße waren, wo wir zu Veranstaltungen gegangen sind, wo wir Diskussionen geführt haben. Es war eine Aufbruchszeit, in der aber auch ständig die Gefühle wechselten. Friedliche Demonstrationen selbstbewusster Leute und die jungen Menschen, die weggegangen sind. Die Demonstration am 4. November 1989 in Berlin war für meinen Freundeskreis ein Hoffnungsschimmer, der sich mit dem 9. November auflöste. Auf den Straßen änderten sich die Parolen. Es begann aber auch eine ziemlich anarchische Zeit, die ich sehr lustvoll in Erinnerung habe. Wir bemühten uns in diesem Freundeskreis gemeinsam, Existenzmöglichkeiten für jede und jeden ausfindig zu machen. Und ein Teil der Gruppe hat überlegt, ein gemeinsames Projekt zu machen. Nach den Märzwahlen, wo die Fahrt auf Großdeutschland zuging, lasen wir in der Wochenpost einen kleinen Artikel, in dem ein europäisches Bürgerforum mit Sitz in Frankreich zu einem Wochenende nach Berlin in das Haus der jungen Talente Menschen aus Ost- und Westeuropa eingeladen haben, um Ideen zu spinnen für ein Europa von unten. Neben hunderten Interessierten waren auch da Stefan Heim, Christoph Hein, Daniel Granin, Friedrich Schorlemmer, Christa Wolf. Also die hatten sich auch dafür interessiert. Das Treffen vom 4. November 90 gab der Suche unserer Gruppe eine Richtung. Wir haben uns gesagt, wir gehen aufs Land, werden konstruktiv, bauen auf und an und mischen uns von dort aus in die Probleme der Gesellschaft. So zogen wir los und suchten Land. Ja. Und haben das vor allem in Brandenburg gesucht. Und die Gemeinde Wollob im Oderbruch hat uns eingeladen als Gruppe und gesagt, also ohne Verrückte kommen wir ja sowieso nicht aus der Situation. Ihr dürft hier wohnen, wir geben euch Asyl im Gutshaus des volkseigenen Gutes Wollob in Abwicklung und ihr könnt euch die Ruinen des Vorwerkes Basta aufbauen. Also fingen wir an, die Ruinen zu restaurieren. Das war nicht so einfach und zogen dann also vom Gutshaus im Frühjahr 93 auf das Vorwerk Basta. Dann kamen aber schon die ersten neugierigen Genossenschafter aus den anderen Kooperativen in den Wilden Osten Und wir wurden so von 8 zu 15 Personen, die zusammen dort arbeiteten und lebten. Statt ins Massenquartier zu ziehen, bezog ich lieber einen Bauwagen. Neben dem Bauen und Gelände aufräumen, machten wir in einen verlassenen Garten urban und gründeten mit Leuten aus dem Dorf einen Verein, in dem mehr als 100 Mitglieder waren und dem auch der Landrat beitrat. Die Vereinsmitglieder erarbeiteten ein Konzept zur Bewirtschaftung des Gutes mit seinen 2000 Hektar. Der Gemeinderat hatte beschlossen, bei der Treuhand das Volksgut als Eigentum der Gemeinde zu beantragen. Ich brachte das Konzept samt Antrag zur Treuhandlandwirtschaft. Ein großer Flur mit 14 Türen in einem Gebäude am Berliner Alex. Und alle Namen auf den Schildern an diesen Türen zierte ein von. Das war für mich ein großer Schreck. Am 1. November 1995 zogen wir auf den Uhlenkrug, einen Hof mit einem gut erhaltenen Gebäudeensemble und rund 50 Hektar Land. Noch 3 Jahre lebte ich in dem alten Bauwagen und wir begannen dann zu bauen. Und so konnte ich 1998 das erste Mal in ein Zimmer ziehen. Das Leben unserer Gruppe spielte und spielt sich meistens draußen ab. Also wir haben eine Landwirtschaft. Und im alten Bauernhaus, wo wir den Gemeinschaftssaal und eine große Küche haben und wo die Büros auch untergebracht sind. Für Veranstaltungen und Feste rüsten wir den alten Kuhstall um und bauten ab 2000 ein neues großes Haus mit Wandergesellen zusammen mit Holz und Lehm. In diesem Haus habe ich jetzt ein altersgerechtes Zimmer inzwischen. Zur Wohnsituation gehört natürlich vor allem das soziale Umfeld. Auf dem Hof sind wir 19 Erwachsene aus Ost- und Westdeutschland, Frankreich, der Schweiz und den Niederlanden mit 5 Kindern. 8 junge Leute, die hier aufwuchsen, studieren jetzt, arbeiten, reisen. Zu dem Reichtum an sozialen Beziehungen gehören auch 200 Menschen aus den anderen Kooperativen sowie viele vielfältige Beziehungen zu Menschen in der Region und zu denen, mit denen uns verschiedene Kämpfe quer durch die Welt verbinden und verbanden. Gegen die industrielle Landwirtschaft, die Sklaverei darin, für den Erhalt des Saatgutes, gegen den Jugoslawienkrieg und für die Aufnahme der Deserteure, gegen die Festung Europa und für sichere Häfen für Geflüchtete und. Also wir sind eine Gruppierung, die gemeinsam lebt und auch gemeinsame Aktionen macht, aber quer über die Grenzen hinweg. Also wir haben ungefähr 11 verschiedene Nationalitäten insgesamt.
Rosemarie Kaiser verbrachte ihre Kindheit und Jugend nach dem Krieg in Hessen in äußerst beengten Wohnverhältnissen. Als Jugendliche lebte sie mit Freunden in WGs. Nach der Familiengründung zog sie ins Einfamilienhaus. 2011 zog sie nach Thüringen um, auf der Suche nach einem Gemeinschaftsprojekt. Sie wurde fündig in Weimar in der Roh 70, einer Genossenschaft, die ein ehemaliges Krankenhaus in ein großes generationsübergreifendes Wohnprojekt umwandelte.
Ja, ich schließe da sehr gerne an, weil mein Wohnen in einem Wohnprojekt auch zu dem Wohnen passt, von dem Frau Ebinger jetzt gerade erzählt hat, wenngleich es eine andere Wohnform ist. Und das ist ja das Spannende, dass gemeinschaftliche Wohnprojekte so unterschiedlich sein können. Ich lebe jetzt in Weimar in Thüringen in einem Wohnprojekt, das sich Roh 70 nennt. Roh ist einfach die Abkürzung für die Rosenthalstraße und 70 ist die Hausnummer. So einfach ist das. Und dort lebe ich jetzt mit knapp 200 Menschen zusammen. Wir leben hier seit gut einem Jahr lebe ich hier. Die letzten sind im März eingezogen. Und ich möchte gerne erzählen, wie kommt es, dass ich jetzt sagen kann, ich bin angekommen und ich bin sehr glücklich, hier zu leben in einem gemeinschaftlichen Wohnprojekt. Wie bin ich als Hessin hier nach Thüringen gekommen? Wie bin ich hier gelandet und warum ist es genau dieses Wohnprojekt geworden? Und dafür gehe ich zurück und fange mal 1952 an. Da bin ich geboren in Wetzlar, einer anderen Goethestadt. Meine Eltern wohnten dort in der Nähe, in dem kleinen Städtchen Braunfels. Dort hat es sie nach dem Krieg hin verschlagen. Vater aus der Kriegsgefangenschaft, die Mutter war geflohen Und sie haben sich kennengelernt Ende der 40er Jahre, verliebten sich irgendwann, meldete ich mich an und der Vater zog mit in diese 4-Generationen-Haushalt, in dem ich dann hineingewachsen bin und die ersten 4 Jahre verbracht habe. 4 Generationen, das heißt die Großmutter, meine Großmutter war sozusagen die tragende Figur, die hatte das Regiment und ihr Vater lebte noch da, meine Mutter und ich. Ich sage das so, weil mein Vater war mehr auf Besuch. Er war auf Montage, arbeitete ein paar hundert Kilometer weiter, schlug sich so durch beruflich. Seine Berufsausbildung war abgebrochen durch den Krieg. Und beide Eltern waren als Heimatvertriebene halt gelandet. Sie kommen aus dem Egerland. Und das hat meine Kindheit sehr geprägt. Zum einen, dass die Eltern keine Berufsausbildung hatten und unter engsten Wohnverhältnissen wir aufwuchsen. Als ich 4 Jahre alt war, da wollten meine Eltern, dass sich da was verändert. Der Papa wollte nicht immer auf Besuch sein. Und so suchte sich mein Vater Arbeit und wir zogen nach Dillenburg, eine Stadt so 30 Kilometer von diesem ersten Wohnort entfernt. Dort konnten sich meine Eltern eine Dienstwohnung ausbauen und wieder lebten wir unter sehr bescheidenen Verhältnissen. Kaltes Wasser, Toilette draußen. Zum Baden wurde der Wasserzuber aufgesetzt und wir kamen alle, ein Kind nach dem anderen, in die Zinkwanne. Ja, das ging so, bis ich 14 war. Ich hatte inzwischen noch 2 Geschwister und mit 14 Jahren bekamen wir dann endlich eine 4-Raum-Wohnung und ein bisschen mehr Luxus. Ja, so wuchs ich auf und lebte in dieser Kleinstadt Dillenburg, machte eine Lehre als Arzthelferin und so mit 20 war klar, ich will aus dieser kleinen Stadt raus, ich will in eine andere Stadt und ich will mit meinem Freund zusammenleben. Und so sind wir nach Gießen gezogen, ich machte dort meine Ausbildung zur MTA und mit dem Freund zusammen bin ich dann auch ein paar Jahre später nach Kassel. Nicht ahnen, dass ich dort 33 Jahre leben würde. Es waren sozusagen meine zentralen und vielleicht kann ich sagen, heute meine wichtigsten Jahre, wo ich verschiedenste Wohnformen und auch Lebensformen entdeckte und durchlebte. Die Trennung von meinem Freund war sehr bald und ich zog in eine Wohngemeinschaft ein. Ein altes Jahrhundertwendehaus, etwas runtergekommen. Das waren ja dann die besten Voraussetzungen, um billigen Wohnraum, preiswerten Wohnraum zu haben. Und wir lebten dann zu viert in einer schönen Etagenwohnung mit riesengroßen Zimmern. Und es begann für mich sowas wie ein studentisches, gutes Leben. Also ich war im Hessenkolleg, begann danach mein Studium zur Sozialpädagogin. Und ich war frank und frei und ledig und konnte, es waren Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, vieles ausprobieren, was eben zu uns in die Stadt Kassel so schwappte, verschiedene Lebensformen, Beziehungsformen. Und ich schloss mich der Frauenbewegung an, die ja damals erstarkte, die zweite Frauenbewegung und der Anti-AKW-Bewegung. In diesem Rahmen habe ich dann meinen späteren Mann kennengelernt und bin ziemlich schnell schwanger geworden. Das war so nicht vorgesehen. Da saßen wir dann und dachten, ups, was machen wir jetzt? Also für uns kam Heiraten und Zusammenziehen überhaupt nicht in Frage. Ich lebte in meiner Wohngemeinschaft. Der Partner lebte auch in der Wohngemeinschaft, war gerade dabei auszuziehen nach einer Trennung. Und so wagten wir ein Experiment, bekamen das Kind zusammen, also lebten die Elternschaft, waren als Paar weiter zusammen. Aber ich lebte in meiner Wohngemeinschaft weiter. Er nahm sich eine kleine Wohnung in der Nähe und das Kind wanderte immer hin und her. Also war überwiegend bei mir und der Vater arbeitete schon sehr intensiv als Ingenieur und er nahm die Kleine dann am Wochenende. Wir verbrachten mal gemeinsame Zeit da und dort. Das ging eine Weile ganz gut und wir fanden das irgendwie auch klasse, so ja, nicht so spießig und zusammenwohnen. Aber irgendwann bröckelte dieses Konzept. Wir haben uns nicht mehr so wohl gefühlt und auch die Tochter, die inzwischen 3 Jahre alt war, machte das so nicht mehr mit. Die wollte nicht mehr hin und her und diesen Wechsel, das war, ging ja irgendwann auch irgendwie auf die Nerven. Und so haben wir das gemacht, was wir eigentlich gar nicht wollten. Wir sind als Kleinfamilie zusammengezogen. Also ein paar Ideale gestrichen, aber es schien uns doch in der Situation das Beste. Wir haben eine schöne Altbauwohnung uns genommen und hatten eigentlich eine sehr gute Zeit. Wenn ich dann, beziehungsweise mein Mann hat vor allen Dingen dann die Idee gehabt, lass uns doch Eigentum kaufen. Das wäre gar nicht so mein Wunsch gewesen, aber ihm war es sehr wichtig. Er hat inzwischen gut verdient, ich war berufstätig und so machten wir uns auf die Suche nach einem Haus und haben dann nach einigem Suchen einen ganz klassischen 60er-Jahre-Bau gefunden, ein Zweifamilienhaus, in das wir dann nach etlichen Monaten renovieren, eingezogen war. Eine Weile vorher hatten wir auch geheiratet. Das passte alles so in diesem machen uns jetzt sesshaft und ja, immer mehr weg von dem, was eigentlich mal unsere Idee war. Und wenn ich an diese Zeit zurückdenke mit dem Haus und einem Garten, aus dem wir dann einen schönen Garten gemacht haben. Aber ein Haus, was ständig Reparaturen brauchte und alles Geld auch verschlang. Also für mich ist so ein Symbol, dann war die Drainage kaputt, das Wasser drang in den Keller und ich hatte das Gefühl, meine letzten Ersparnisse schütte ich in diese Drainage rein. Und es war irgendwann sehr belastend. Ich war inzwischen Heilpraktikerin geworden, hatte mich selbstständig gemacht. Das heißt, ich hatte eine Praxis, die lief auch gut an. Die Tochter war heranwachsend und dieses Haus war mir wie eine Riesenlast auf den Schultern. Ja, und wir haben überlegt, wie wir das lösen könnten. Es war halt ein 30 Jahre altes Haus und brauchte immer irgendwelche Reparaturen. Es ging so die Zeit ins Land und unsere einzigen Oasen waren die Urlaube. Nach der Wende sind wir, weil wir einfach neugierig auf den Osten waren, sofort nach Rügen gefahren. Also ich glaube 91 sind wir nach Rügen und haben da einen Urlaub gemacht und haben uns sofort verliebt in diese Ostseeinseln, sind immer wieder nach Rügen gefahren, später dann Usedom, Darzings. Wir haben das alles abgeklappert, sind kaum noch mal irgendwo anders hin, in den Süden oder so, wenn es mal ein bisschen heißer werden sollte. Aber ansonsten hatte uns der Osten gefangen. Wir hatten sogar kurz überlegt, ob wir hinziehen sollen. Und das war uns aber zu gewagt mit uns beiden. Wir waren beruflich gut gesettelt, die Tochter in der Schule, da wollten wir uns nicht rausreißen. Ja, aber es war sowas wie, naja, das kann ja später nochmal kommen. Es kam dann 2003 zur Trennung aus verschiedensten Gründen, aber einer der Gründe war auch diese Belastung, die mich sehr bedrückt hat, diese viele Arbeit und so eine Erschöpfung, die ich gemerkt hatte. Ich bin dann nach ein paar Monaten ausgezogen, habe eine kleine Wohnung genommen und dann begann so meine Zeit als Single. Am Anfang noch mit meiner Tochter, die hat dann Abi gemacht und ist Flücke geworden. Dann hat es mich noch mal ein Jahr nach Sarajevo verschlagen. Dort habe ich ein Projekt gemacht mit Homöopathen ohne Grenzen. Das war nochmal so ganz was Besonderes und ein Abenteuer. Bin dann zurückgekommen und habe meine ganzen Möbel, die ich untergebracht habe, aus dem Keller geholt und habe eben wieder eine Praxis aufgebaut und habe in Kassel gelebt. So hätte es eigentlich bleiben können. Aber dann hat mich 2010 ein Aufbruchsfieber gepackt. Und ich dachte, nein, ich bin jetzt 58, das kann es nicht sein. Ich will noch mal ganz was anderes. Und warum nicht Kassel verlassen? Und ich habe mich auf die Suche gemacht und bin sehr schnell entschlossen, mit 2 anderen Frauen hier ins Weimarer Land gezogen, nach Tiefengruben. Wir haben ein Haus gefunden und hatten die Idee, wir entwickeln ein Projekt zusammen. Das hat sich sehr schnell zerschlagen. Wir haben gemerkt, wir können überhaupt nicht zusammen. Und da saß ich nur. Und alle Freunde und Freundinnen hatten mich gewarnt, mach doch sowas nicht, du kennst sie doch kaum, du kannst doch nicht in den Osten gehen und so weiter. Und ich habe es aber gemacht, weil ich das Gefühl hatte, da geht mein Weg lang. Und wir haben das dann sehr schnell aufgelöst. Ich bin in die Nähe von Weimar gezogen und habe mich dann sehr schnell angeschlossen der Transition Town Bewegung, einer sehr jungen, lebendigen Bewegung. Hier in Weimar heißt die Initiative Weimar im Wandel. Und dort gab es viele gemeinschaftliche Impulse, Gemeinschaftsgarten, solidarische Landwirtschaft und auch eine Gruppe, die ein Wohnprojekt gründen wollte. Das habe ich von der Ferne aus beobachtet und das waren die Vorläufer dieses jetzigen Wohnprojektes, in dem ich wohne. Ich selbst habe mich aber erst 2017 entschlossen, Mitglied zu werden, bin in die Genossenschaft eingetreten. Damals war die Bauphase hatte begonnen, nach schwieriger Anfangsphase mit Konzeptentwicklung, dass wir überhaupt dieses Grundstück bekommen haben. Es ist ein Gelände, wo früher, es wurde als Polizeikaserne gebaut, dann war es lange das Klinikum, also das Krankenhaus von Weimar und stand seit 98 leer. Also 15 Jahre war das Gelände und die Häuser sind im Verfall preisgegeben gewesen und dann wurde der Umbau gestartet. Und ich habe mich dazu entschlossen, dann 2017 mitzumachen, nach einem Interessententreffen, an dem ich teilnehme und merkte, das ist genau das, was ich möchte. Da sind so viele Werte, die ich habe. Es wurde vorhin schon gesagt von einem der Vorredner, bezahlbarer Wohnraum, kein Neubau, sondern schauen, was gibt es an altem Bestand, wie kann man das ökologisch, möglichst ökologisch sanieren, wie kann man bezahlbare Mieten gewährleisten. Und diese Form der Genossenschaft hat mich einfach sehr angesprochen und eben das Gemeinschaftsleben. Also ich habe viel mit Gruppen gearbeitet und all das konnte ich hier gut einbringen. Also ich habe mich dann engagiert in der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit, habe Workshops zu der Frage, wie wollen wir unsere Gemeinschaftsräume gestalten, eingerichtet und habe mich sehr schnell sehr wohl und richtig gefühlt. Und habe also 2 Jahre mitgewirkt und 2019 im April konnten wir endlich einziehen. Wir waren die Ersten. Im Sommer wurde der nächste Flügel bewohnt. Und erst am 1. März diesen Jahres wurde das Haupthaus, war das bewohnbar und auch der Gemeinschaftsraum. Und das ist das Fatale. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, endlich und auch darauf hingefreut. Endlich können wir zusammenwohnen und 14 Tage später begann Corona. Das heißt, es begann für uns ein Paradoxon. Endlich können wir zusammenleben, Gemeinschaft leben und es war Social Distancing angesagt, vor allen Dingen für die Kinder, die haben das überhaupt nicht verstanden. Und wir haben aber versucht, das Beste draus zu machen, haben die Osternacht gestaltet, indem wir Lichter in die Mitte unseres Rondells gestellt haben und auch ein paar Wochen später den Innenraum mit Blumen geschmückt. Und so leben wir jetzt hier in dieser Zeit und machen das Beste draus, auch wenn der Gemeinschaftsraum verwaist und leer ist. Aber wir freuen uns auf andere Zeiten und sind zuversichtlich. Und ich habe das Gefühl, ich bin angekommen hier im Osten, hier in Weimar und in diesem Projekt.
Christian Schwerte, der Jüngste im Bunde, Jahrgang 1989 aus Jena, wuchs in Neulobeda in einer Neubauwohnung auf. Gemeinsam mit seinem Bruder und seiner Mutter, einer Wissenschaftlerin und ihrem neuen Lebenspartner. Nach dem Realschulabschluss und einer ungeliebten Ausbildung als Sozialassistent verlor er immer mehr den Halt und war immer mal wieder wohnungslos. Er fand ein neues Zuhause in der jungen Gemeinde Jena, doch er ist auch heute noch nicht sesshaft.
Meine Geschichte beginnt so 1989 mit meiner Geburt, glaube ich. Ne? Da fängt das klassischerweise an. Ich bin in Jena geboren. Es ist so eine sehr kleine Großstadt, 105.000 Einwohner oder so. Hätten wir hier nicht zufällig eine komische Universität, dann wäre es hier ganz schön langweilig und provinziell. Das ist zum Glück dank der Uni nicht so. Meine Kindheit war eigentlich dadurch bestimmt, dass ich meine Mutter kurz nach der Wende von meinem Vater trennte und dann aber sofort wir zu einem neuen Mann zogen. Da war ich ungefähr 3,5 Jahre alt. Dieser neue Partner hat mich deutlich spüren lassen, dass ich nicht dazugehöre oder zumindest nicht in der Form so als sein Kind. Das wurde dann mit den kleineren Geschwistern wurde das dann schlimmer. Jedenfalls habe ich so einen ordentlichen Knacks wegbekommen aus dieser Erfahrung. Das einzig Gute an dem Typen war, dass er ein blöder Stalinist war, der am Sonntag schön Ernst Busch hörte. Ich kann das bis heute alles mitsingen, auch wenn ich das nicht mag. Jedenfalls dank ihm bin ich ein böser Linksextremist geworden. Danke dafür. Wir waren auf dem Schulhof. So, als ich dann Realschule machte, waren wir zu dritt die einzigen Linken. Wir hatten in unserer Klassenstufe hatten wir 8 Faschos, 4 Harte, 4 Mitläufer. Wir waren wir waren da ordentliche Außenseiter auf dem Schulhof. Mehrmals auf die Fresse bekommen, irgendwann mal so eine 4 Meter lange Treppe von hinten in den Rücken gesprungen worden und dann da runter gesegelt. Realschule dann irgendwann abgeschlossen mit einem halbwegs annehmbaren Abschluss und dann beschlossen, mal irgendwie sowas wie Kindergärtner zu werden. Hab dann Sozialassistent gemacht. Das ist so eine Vorausbildung, da ist mal nichts Richtiges und nichts Ganzes. Hab dann aber irgendwie festgestellt, nee, das wird nichts für mich. Ist halt hier 3/4 meiner zukünftigen Kolleginnen, mit denen man da diese Berufsschule machte, doch dann schon irgendwie für Pfeifen und hatte dann wenig Lust, mit diesen Menschen mich um Kinder zu kümmern und habe dann angefangen, so ein Vagabundenleben zu führen. Viel, viel rumgehangen, mit Freunden irgendwie all das gemacht, was spannender ist als Ausbildung, Schule, schon so ein bisschen No Future, geht ja sowieso alles den Bach runter. Und habe mich dann zum ersten Mal in meinem Leben OFW gemeldet. Also OFW bedeutet ohne festen Wohnsitz, weil der Staat mit der Agenda 2010 nämlich beschlossen hat, dass Menschen, die zu Hause wohnen, bis 25 keinerlei Unterstützung kriegen. Also ich hätte halt einfach bis 25 Jahre keinerlei Sozialleistungen erhalten und hätte immer irgendwie Verwandte nach Kohle fragen müssen. Das wollte ich nicht und habe mich dann halt OFW gemeldet. Das ging dann ja so. Ich hatte da noch ein gutes soziales Netz und bei den Eltern hat man nicht mehr gewohnt, sondern hat sich dann so im Freundeskreis rumgetrieben. Hab mal 2,5 Jahre mehr oder weniger mit Kumpels eine Dauer-LAN-Party gehabt. Das heißt, wir haben uns irgendwann mal für eine LAN-Party verabredet. Das heißt, man stellt sich jede Menge Rechner in ein Zimmer, sitzt dann da rum und zockt zusammen. Wir haben dann halt die Rechner nicht mehr weggeräumt und irgendwie waren wir dann für 2,5 Jahre eine sehr seltsame WG. Also 4 junge Menschen, einer etwas älter, alle irgendwie mit so komischen gebrochenen Biografien, die es da nach der Wende irgendwie zuhauf gab, und haben uns halt mit World of Warcraft beschäftigt und der Rest der Welt ist uns ganz schön am Arsch vorbeigegangen. Dann habe ich irgendwann, also politisch war ich ja schon immer so ein bisschen, bin dann irgendwann mal hier in die junge Gemeindestadt Mitte geraten und habe dann sozusagen für mich hier einen neuen Freundeskreis erschlossen und dann auch die erste WG. So eine richtige gehabt mit Leuten von hier. Das ging über 3 Jahre, ging das sehr gut. Also man kam klar, so sicherlich ist man sich ab und zu auch mal ordentlich auf den Sack gegangen. Aber es ging schon irgendwie. Und dann hat sich diese WG aufgelöst, wie WGs das halt manchmal so machen. Der eine findet ein neueres Zimmer, das irgendwie nicht am Arsch der Welt in diesen Neubaublocken an der Peripherie ist, sondern in der Innenstadt. Und der Nächste bricht hier seine Ausbildung ab, findet dann eine neue in einem anderen Bundesland und zieht halt weg. Und so löste sich die WG dann auf. Und ich hatte eine Abmachung mit einem Kumpel, der so ein Zimmer hier in der Innenstadt hatte, das praktisch aber nicht nutzte, weil er seit 7 Jahren mit seiner Freundin zusammenlebt. Die hatten ein Kind und dann war so der Plan, okay, du vermietest mir da dein nicht genutztes Zimmer unter, ich habe eine Bleibe, alles ist schön. Das klang in der Theorie sehr gut, in der Praxis hatten die dann Beziehungskrise 2 Wochen vor dem Umzugstermin und so zerschlug sich das dann alles. Da stehst du ganz schön doof da, packst dann halt deine 7 Sachen, renovierst die Bude und läufst ab sofort mit Kraxe und einer riesen Reisetasche durch die Gegend und schläfst halt bei Freunden. So am Anfang geht das noch, da sagen dir haufenweise Leute, ja, wenn was ist, melde dich ruhig. Das klappt auch 2-mal, aber sollte es mal irgendwann richtig brennen, dann trennt sich da dann durchaus die Spreu vom Weizen. Und das ist nicht einfach, wenn man sich jeden Tag irgendwie eine neue Bleibe suchen muss und nicht so richtig weiß, wo man hin soll. Dann habe ich ja weiter irgendwie Unterstützung gekriegt vom Staat, also Hartz IV weiterhin. Und das ist auch so richtig schön bescheuert. Also da gibt es dann so, da man OFW ist, darf man dann jeden Tag zum Arbeitsamt gehen und sich da dann seinen Tagessatz abholen. Man muss da sein zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr und kriegt dann, zurzeit sind das 14,40 Euro, die man sich dann da tagtäglich erst in bar abholen. 14,40 Euro, das klingt erstmal so irgendwie, ja, damit kommst du durch den Tag, aber das ist schon nicht so ganz einfach. So angenommen, Schuhe gehen kaputt. Also man lebt halt da irgendwie so ein bisschen vom Hand in den Mund. Angenommen, Schuhe gehen kaputt, dann ist man völlig am Arsch. So, dann kann man sich für 10 Euro irgendwelche Billig-Chucks bei Deichmann holen und dann friert man nicht mehr ganz so schlimm. Aber es ist schon, ach, keine Ahnung, ist ganz schön hart. Also man hat da aufzutauchen und das wird einem in bar gegeben. Mittlerweile haben sie sich was Neues, Lustiges ausgedacht. Wahrscheinlich aus Kostenspargründen kriegt man da mittlerweile einen Gutschein von barzahlen.de. Damit darf man dann in den nächsten Supermarkt laufen und dann wird einem das da an der Kasse ausgezahlt. Was so, also, uiuiui, da schon mehr Sachen erlebt. So, erstens fühlt man sich als Obdachloser sowieso nicht so richtig wohl, weil das mit Klamotten waschen ist manchmal so ein bisschen schwierig und dann man läuft halt dann immer so, schon so irgendwie, also man hat ja dieses Stigma irgendwie im Hinterkopf so. Und wenn man dann so an Kassen steht und da gerät man jetzt vielleicht an eine Aushilfe, also man steht da halt an so einer Kasse mit 7 Menschen und für alle wunderbar vernehmbar und wow.
Aber Sie haben ein Konto.
Nee, ich bin Verweigerer. Warum soll eine komische Bank mit mir Geld verdienen sollen? Okay. Das sehe ich nicht ein.
Und können Sie noch mal ganz kurz sagen, haben Sie während der Ausbildung noch zu Hause gewohnt oder wann sind Sie da rausgezogen mit bei Ihrer Mutter?
Naja, das Verhältnis war das Beste. Nein, ich habe da nicht, also offiziell habe ich da zu Hause gewohnt, ja, aber getrieben habe, ist eine ganz andere Geschichte. Aber ich glaube, ich habe eigentlich nur 10 Minuten Zeit und das ist alles. Das ist alles sehr viel komplizierter.
Vielen Dank für Ihre Geschichte. Inken Reinert ist in Jena in einem Anfang der 60er Jahre erbauten Neubaugebiet mit vielen Nachbarskindern aufgewachsen. Mit 18 besetzte sie eine leerstehende kleine Wohnung, zog in eine WG, reiste aus nach West-Berlin, kehrte nach der Wende zurück in den Berliner Prenzlauer Berg, arbeitete und lebte in einem Haus mit Töpferwerkstatt, studierte an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee. Ab 2008 realisierte sie eine Serie internationaler Ausstellungen und Workshops zum Thema Home Stories.
Ich bin Künstlerin und habe mich sozusagen in meiner Arbeit mehr oder weniger oder am Rande mit dem Wohnen befasst und auch mit dem Interieur. Dazu komme ich dann ein bisschen später. Jetzt erzähle ich doch erstmal so, wo ich herkomme und wie ich zum Teil auch gewohnt habe. Bin 1965 in Jena geboren und aufgewachsen und habe dort bis zu meinem 18. Lebensjahr bei meinen Eltern gewohnt, in einem Neubau im Viertel, das nennt sich Nord 2. Das ist so, wie der Name schon sagt, im Norden der Stadt und ist eigentlich sehr schön gelegen, so an Hängen gebaut. Also die Häuser, in denen wir lebten, das sind so typische 60er Jahre Neubauten. Also die sind noch nicht ganz so hoch und vielleicht steril wie die Plattenbauten, die dann später entstanden sind. Das sind Häuser mit maximal vier Stockwerken und drei Eingängen. Also man kannte sich im Haus auch. Das war so, dass diese Blöcke, die in dem Viertel stehen, sind eigentlich fast alle Genossenschaftshäuser. Und im Fall meiner Eltern war das so, dass die Nachbarn alle Kollegen meines Vaters waren, der an einem Institut gearbeitet hat. Und da die Kollegen auch alle so mehr oder weniger im gleichen Alter waren wie meine Eltern, waren auch die Kinder sozusagen alle so in dem Alter wie mein Bruder, der ist 4 Jahre älter, und ich und alles, was so dazwischen ist. Das heißt, wir waren eigentlich immer so eine Kinderschar und haben sehr viel Zeit miteinander auch draußen verbracht, ohne dass jetzt, also zumindest haben wir es nicht bemerkt, also da wurde sicher auch mal aus dem Fenster geguckt, aber diese Kindheit war sehr unbeschwert und eigentlich auch sehr unbeobachtet so von den Erwachsenen. Also wir haben da so unser Ding machen können, immer viel vor dem Haus, hinter dem Haus. Das war sehr schön, und unsere Wohnung hatte 2,5 Zimmer. Wir waren zu viert. Irgendwann mussten meine Eltern entscheiden oder sich dafür entscheiden, ihr Schlafzimmer herzugeben, weil mein Bruder und ich eben dann auch nicht mehr länger in einem halben Zimmer zusammenwohnen konnten. Wir haben dann ihr Schlafzimmer geopfert und haben dann bestimmt 15 Jahre jeden Tag eine Schlafcouch aufgeklappt im Wohnzimmer und am nächsten Morgen wieder zusammengeklappt. Und dann standen, also ich will noch kurz was zur Möblierung sagen, weil das auf das komme ich dann später auch nochmal zurück. In unserer Wohnung eben auch in jedem Raum eine Schrankwand, also so wie sie eigentlich in Ostdeutschland sehr typisch war. Heiß begehrt, vielleicht von manchen nicht so geliebt und eben auch nicht so einfach zu haben. Aber irgendwann haben meine Eltern diese Schrankwände auch bekommen. Und da, ja, also was ich schon interessant finde oder was ich sehr viel Jahre später erst so realisiert habe, also wie sehr sich die Menschen auch mit ihren Möbeln identifiziert haben. Ja, also in dieser Wohnung habe ich im Zuge der Vorbereitung hier auf dem Salon habe ich einfach nochmal also so ein bisschen geguckt und überschlagen, wo und wie lange ich jeweils wo gelebt habe. Und irgendwie fand ich das ganz interessant, dass sich da so drei Zeitabschnitte ergeben, und zwar eben diese ersten 18 Jahre in der Wohnung meiner Eltern, die niemals umgezogen sind. Meine Mutter lebt immer noch dort. Habe ich sozusagen in einer Wohnung verbracht. Und dann die nächsten 18 Jahre habe ich 16 Mal die Wohnung gewechselt. Das ist dann halt so diese Jugendzeit, ne? Also so, ich bin eben mit 18 ausgezogen und habe damals, war das möglich. Das gab so ein ungeschriebenes Gesetz im Osten, also dass man in eine leerstehende Wohnung ziehen konnte. Das waren meistens jetzt keine wirklich dollen Wohnungen. Das war eben in meinem Fall eine kleine Altbauwohnung in der Innenstadt in Jena, was ich halt toll fand, weil das Nordviertel wurde mir irgendwann auch zu langweilig, ne? Also so, dass da war keine Infrastruktur. Es gab eine Kaufhalle, die war natürlich obligatorisch, aber ansonsten, es gab keinen Kaffee, es gab keine Kneipe. Ja, was sollte man sonst machen, als da erstmal so als junges Mädchen wegziehen? Genau, und ich habe damals eben so eine kleine Wohnung in einem sehr, sehr alten mittelalterlichen Haus quasi besetzt. Also das hieß, man hat geguckt, dass man in die Wohnung irgendwie reinkam mit ein bisschen Nachhilfe. Man hat entweder über die Nachbarn oder Freunde, die im Haus gewohnt haben, die Kontonummer rausgefunden von der Wohnungsbaugesellschaft. Ich erinnere mich nicht mehr, wie das damals hieß. Das war ja so eine staatliche sozusagen Wohnungsbaugesellschaft und hat auf dieses Konto die Miete eingezahlt. Und das war in meinem Fall, waren das 20 Mark. Und wenn man das über 3 Monate gemacht hat und es gab keine Rückmeldung, dann war das im Prinzip so ein mündlich abgeschlossener Mietvertrag. Und dann konnte man hingehen und hat eine Art Strafe gezahlt. Also ich habe, glaube ich, damals 300 Mark bezahlt und bekam einen Mietvertrag. Und das war eigentlich so als junger Mensch letztendlich fast die einzige Möglichkeit, eine Wohnung zu bekommen. Denn offiziell hätte ich kinderlos, nicht verheiratet, keine Wohnung bekommen. Das heißt, ich hätte irgendwie bei meinen Eltern noch eine Weile wohnen müssen oder hätte irgendwie heiraten müssen. So kam ich eben zu meiner ersten Wohnung. Das war eine sehr schöne Zeit, weil man hat sich da eben auch viel beieinander getroffen. Da habe ich letztendlich 3 Jahre gelebt, bis ich dann 1986 nach Berlin zog. Ich wollte sozusagen schon seit der Schulzeit war mein Plan und Wunsch, Kunst zu studieren, und zwar Keramik und speziell Baukeramik. Und dieses Studienfach gab es in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee. Ich machte mehrere Eignisprüfungen, habe die auch gut bestanden, aber es kam letztendlich leider doch was dazwischen. Und zwar war das mein Freundeskreis, der zu dem Jener Friedenskreis gehörte, und mein damaliger Freund und Partner und viele aus diesem Freundeskreis sind ausgereist. Das habe ich ja heute auch schon mal gehört, ne? Also so, dass man Leute gehen sieht und sozusagen der Freundeskreis ausgedünnt wird. Die Stimmung war nicht besonders gut, weil diejenigen, die auf sozusagen einen Ausreiseantrag hatten, saßen auf gepackten Koffern. Also das waren alles Gründe für mich, auch aus der Stadt wegzugehen. Jetzt mal neben der Hochschule. Das Studium hat sich ja auch zerschlagen, und das hat sicherlich auch was mit diesem Freundeskreis zu tun und mit ich will das jetzt nicht großartig als politische Betätigung benennen. Ich war da auch eher so sozusagen so am Rand, aber ich denke, das hatte einen Einfluss darauf, dass ich schlussendlich diesen Studienplatz nicht bekam. Und so habe ich mich dann entschlossen, ich hatte ja schon als Vorbereitung auf das Studium, heute sagt man Praktikum, damals hieß es ein praktisches Jahr gemacht bei einem Keramiker in Saalfeld. Dort habe ich das Drehen gelernt, also und alles, was man eigentlich braucht, um das Handwerk auszuüben. Habe dann nochmal danach ein Jahr in Bürgel gearbeitet, auch in einem Töpfereibetrieb. Und dann hatte ich das große Glück, dass ich in Berlin, in der Sophienstraße, irgendwann, als ich mal dort zu Besuch war, in die Töpferei rein stolperte und fragte, ob ich da nicht arbeiten könnte. Und also wirklich tatsächlich just in dem Moment ging einer der Mitarbeiter von der Eva Maria Pinz damals, musste zur Armee gehen, und so konnte ich dort anfangen zu arbeiten. Und das war für mich eben, das war sehr schön. Also daraufhin verließ ich eben Jena, bin nach Berlin gezogen, bin ähnlich wie in Jena erstmal in so eine kleine leerstehende Wohnung gezogen. Also das Schema war das gleiche. Also man hat 3 Monate lang die Miete gezahlt und konnte dann zur Wohnungsbaugesellschaft gehen. Das war damals, glaube ich, die WBM oder WIP oder WIP wahrscheinlich im Prenzlauer Berg, und hat eine Strafe gezahlt und hat dann den Mietvertrag bekommen. Wo bin ich jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich in Berlin, in Ostberlin. Da habe ich dann bis 1988 gelebt. Dann bin ich selber doch auch noch ausgereist, weil mein zweiter Partner und Gefährte eben auch den Ausreiseantrag hatte, wie mein erster schon. Also das heißt, die Trennung von meinem Freund damals durch die Ausreise des Freundes, das war für mich relativ hart. Also es war sozusagen meine erste Beziehung, die auf diese Art und Weise zu Ende gegangen ist. Und nun sah die Zukunft meiner zweiten Beziehung ähnlich aus. Dann kam dazu, dass mir mittlerweile eben klar war, dass ich nicht werde studieren dürfen, also zumindest nicht das, was ich gerne möchte. Und das führte dann zum schlussendlich dazu, dass ich auch einen Ausreiseantrag gestellt habe und dann nach West-Berlin übergesiedelt bin, 1988. Genau, dort habe ich dann auch in verschiedenen Wohnformen gelebt, sowohl WG als auch selber in einer Wohnung. Und ja, jetzt merke ich, jetzt komme ich gar nicht zu meiner eigentlichen Geschichte der Möbeln. Vielleicht mache ich jetzt hier den Schnitt, also, und beginne sozusagen. Ich habe dann nach der Wende doch noch studiert, und zwar 1993 bis zum Jahr 2000, und habe gegen Ende des Studiums angefangen, mit besagten DDR-Schrankwänden Installationen zu bauen. Und ausgelöst hat es ein Erlebnis. Und zwar gab es damals noch am Alexanderplatz ein Humana-Kaufhaus. Das hatte 2 Etagen. In der oberen Etage standen nur Möbel. Und zwar wirklich ausschließlich diese DDR-Schrankwände, die standen dort in Straßen. Und das war für mich so eine skulpturale Situation. Und das hat für mich irgendwie, da habe ich eigentlich erst wirklich verstanden, was die Wände jetzt mal abgesehen von dem, was heute hier auch zur Sprache kam, was alle auch wissen, also für das persönliche Leben bedeutet hat. Also man hat sich eben von vielleicht von Dingen getrennt, auf die man zu DDR-Zeiten ganz lange warten musste und die nicht billig waren. Und man hat sich eben sehr stark eigentlich mit diesen Möbeln identifiziert und plötzlich stehen sie eben reihenweise entweder auf der Straße oder in Gebrauchtwarenhäusern so. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass diese Möbel als Material ganz, ganz viel sozusagen an Erinnerung und an Kulturgeschichte speichern. Und habe damit angefangen, dann so raumgreifende Installationen zu bauen, weil diese Möbel ja aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt sind, die man eigentlich wie riesiges Lego verwenden kann. Und in dieser Zeit, das sind jetzt mittlerweile fast 20 Jahre, habe ich circa 25 große Installationen gebaut. Und das Spannende für mich war, dass ich halt immer mehr auch über die ehemaligen Besitzer, auch über die Identifizierung mit diesen Möbeln erfahre, also wie Leute gelebt haben, was diese Möbel ihnen bedeutet haben. Und das finde ich nach wie vor spannend. Nur merke ich auch jetzt, dass mittlerweile nicht mehr, also ich kaufe diese Möbel über eBay Kleinanzeigen. Und mittlerweile treffe ich eigentlich kaum noch die ursprünglichen Besitzer an, weil das oft so ist, dass jetzt Wohnungen ausgeräumt werden müssen, weil die Bewohnerinnen entweder ins Altersheim gehen oder gar auch gestorben sind. Und die Töchter, Enkel oder Nichten und Neffen, die erzählen natürlich nicht mehr solche spannenden Geschichten. Die haben kaum noch einen Bezug zu diesen Möbeln und sind eigentlich froh, wenn diese Möbel dann abgeholt werden. Das heißt, ich bekomme mittlerweile diese Schrankwände geschenkt, weil ich sozusagen diejenige bin, die Möbel auch dann aus der Wohnung rausholt, die auch geräumt werden muss. Also innerhalb dieser 20 Jahre, in denen ich mit diesen Möbeln arbeite, hat sich das auch sehr verändert. Also wie Möbel von denjenigen gesehen werden, von denen ich die bekomme. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon so ein bisschen, ich kann vielleicht noch kurz sagen, ich wohne selber jetzt in einer Genossenschaft in der Bremer Höhe im Prenzlauer Berg. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Also das war, ich bin da eigentlich eher zufällig reingeraten, also gar nicht wirklich bewusst, weil damals über eine Freundin ich erfahren habe, dass hier Wohnungen frei sind und so geriet ich hier rein. Und ich muss sagen, ich bin wahnsinnig froh, dass ich hier wohnen kann, weil ich könnte mir das Leben eigentlich im Prenzlauer Berg sonst gar nicht mehr leisten. Also das ist noch so eine Nebengeschichte und als allergrößten Wunsch würde ich mir eigentlich eine Wohnform vorstellen oder wünschen, wie sie hier von Frau Ebinger oder Frau Kaiser irgendwie vorgestellt wurden. Weil ich merke, mein Sohn geht bald aus dem Haus und ich will eigentlich nicht alleine wohnen. Ich würde gern mit Menschen zusammenleben. Und ja, vielleicht ist das jetzt sozusagen die Zukunft, die noch vor mir liegt.
Rosemarie Topf, sie ist aus Bitterfeld-Wolfen und war im Chemiekombinat Bitterfeld unter anderem verantwortlich für die Finanzierung der kombinatseigenen Werkswohnungen und war maßgeblich beteiligt an deren Privatisierung.
Rosi Topf, ich bin seit 1969 in der Doppelstadt Bitterfeld-Wolfen. Bitterfeld-Wolfen und Wohnung ist eigentlich für viele Ostdeutsche ein Widerspruch an sich. Bitterfeld-Wolfen ist seit 120, 130 Jahren eine Industrie, Gemeinde, Stadt, Chemie ohne Ende, Braunkohle ohne Ende. Man hat es immer mal mit Manchester verglichen. Trotz alledem haben 1989 76.000 Menschen hier gewohnt, gelebt, gearbeitet. Hier spielt also meine heutige Geschichte. Es sind eigentlich zwei Ebenen. Die eine Ebene ist, wie habe ich selbst gewohnt, meine Familie gewohnt und wie habe ich hier in Bitterfeld-Wolfen das Wohnen versucht zu beeinflussen. Wie gesagt, 69 bin ich hierher gekommen. Ich habe mich im Chemiekombinat Bitterfeld beworben als Chemiefacharbeiter mit Abitur. Und meine erste Wohnung sozusagen war ein großes Zimmer mit 3 Doppelstockbetten, 6 Schränken, 2 Tischen, 6 Stühlen. Die Toilette und der Waschraum war über dem Flur. Und wir zahlten, es wurde vorhin schon mal genannt, Unterkunft und Verpflegung 10 Mark. Wir lebten hier 3 Jahre. Der Höhepunkt war so das zweite Jahr. Das war dann das Jahr, als wir dann auch schon in der Produktion arbeiten konnten. Da ging es dann in diesem Zimmer so zu, dass immer irgendjemand kam oder ging. Die zweite Schicht kam 23.30 Uhr, die Frühschicht kam 4 Uhr, ging 4.30 Uhr, die Nachtschicht kam 7.30 Uhr. Also es war immer irgendjemand munter und lief da hin und her. Trotz alledem, es hat uns nicht geschadet. Mit 4 der 5 Mädchen bin ich immer noch im Kontakt und mitunter lachen wir auch sehr. Ich bin dann zurück, 76 nach dem Studium zurückgekehrt und war nach einer gewissen Zeit nach Hauptbuchhalterbereich für die Finanzierung der kulturellen und sozialen Einrichtungen des CKBs zuständig gewesen. Für die jüngeren Leute, was hier alles an diesem CKB so dranhing, Kindereinrichtungen, Kinderferienlagen, Erholungseinrichtungen, ein halbes Krankenhaus, Gaststätten, Kulturpalast und so weiter und so weiter und unter anderem auch 2.500 Werkswohnungen. Die Finanzierung dieser Einrichtung war an sich nicht das Problem gewesen. Das Problem damals waren diese materiellen Kontingente. Ich hatte Geld, jede Menge, aber ich brauchte Maler, ich brauchte Gerüste, ich brauchte Dachdecker, ich brauchte alles Mögliche, um tatsächlich handeln zu können. Und wir bekamen dann im Laufe des Jahres gewisse Kontingente, wussten dann, es reicht eh nicht. Und jetzt werden wir mal so ein bisschen aktiv bei der ganzen Geschichte. Also beispielsweise der Chef, der Maler, brauchte einen Jungingenieur und der brauchte einen Kindergarten. Wir wussten bestimmt, wo noch ein Kindergartenplatz war. So kriegten wir also 3 Maler für 9 Monate zusätzlich und er kriegte seinen Kindergartenplatz. Ein Ferienplatz an der Ostsee, dafür konnte man 5 Dächer flicken. Ein Platz im Wohnheim waren 2 Gerüste für ein Jahr. Und so handelten wir hin und her. Die meisten Bürger der ehemaligen DDR kannten das dann. Darüber gab es kein Protokoll und kein gar nichts. Aber es funktionierte, es klappte. Man konnte sich doch recht gut drauf verlassen. Ja, irgendwann kam das Jahr 1989, 1990. Aus dem Chemiekombinat wurde die Chemie AG und es wurde privatisiert. Alles, was irgendwie hier war, wurde privatisiert. Was nicht privatisiert wurde, wurde geschlossen. Soziale Einrichtungen und Chemiebetriebe. Manches wurde privatisiert, wurde im Anschluss geschlossen. Das Interessante als Nebensatz in meiner Geschichte. Es gab auch einen Restitutionsanspruch der IG Farben IL über alle Grundstücke, die die IG Farben jemals hier in Bitterfeld hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir privatisierten natürlich auch die Wohnungen. Und eigentlich aus der Einstellung der DDR, Wohnungen, das ist ein total sicheres Geschäft, war der erste Gedanke. Jeder sucht eine Wohnung. Also Mieter hatten wir unendlich, beziehungsweise diese Genossenschaft, die dann gegründet wurde. Und aber wir hatten ja nicht mit der Treuhand gerechnet. Die Genossenschaft musste die Werkswohnung 1995 überteuert von der Treuhand kaufen. Nun sagt vielleicht einer, ja, es gibt doch viele Alternativen. Welche Alternativen gab es? Jeder hätte seine Wohnung kaufen können. Aus den 76.000 Einwohnern waren mittlerweile 38.000 geworden. Unsere Wohnungen waren eigentlich überhaupt nicht mehr so interessant. Allmählich ging auch der Genossenschaft das Geld aus. der Mieter, der am lautesten schrie, bei dem wurde was repariert, aber man merkt, es ging abwärts. 2003 hatte der Vorstand Insolvenz anmelden wollen, weil das ganze Kartenhaus zusammenfiel. Was wäre denn da die Alternative gewesen? Jeder kauft wieder seine Wohnung. Wir haben 5 Familienhäuser beispielsweise. 3 werden verkauft, 2 nicht. Und was ist aus meinen Genossenschaftsanteilen geworden? Die wurden auf 25% abgewertet. Noch eine andere Alternative wäre, ein Hedgefonds wäre nach Bitterfeld gekommen. Na, da hätten wir aber erstmal richtig ins volle Leben gegriffen. Also ist damals der Aufsichtsrat aktiv geworden, hat den Vorstand entlassen, einen neuen Vorstand installiert. Und jetzt wurde ein richtig hartes Sparprogramm gefahren, wo auch alle mitgemacht haben. Wie gesagt, die Genossenschaftsanteile wurden auf 25% abgewertet. Und Sie wissen hier, Bitterfeld war eine hohe Arbeitslosigkeit. Also das war eine ganz schlimme Zeit gewesen. Die Mitarbeiter verzichteten auf die Lohnerhöhung. Der Aufsichtsrat arbeitete ehrenamtlich. Von dem Vorstand haben wir viel mehr gekriegt, als wir ihm geben konnten. Und das war diese Zeit gewesen, wo man mich fragte, ob ich in den Aufsichtsrat gehen würde. Zunächst wollte ich ganz höflich am Telefon sagen, nee, danke, muss ich mir nicht antun. Der zweite Gedanke war, stell doch einfach eine Forderung. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne mal die Jahresabschlüsse der letzten 3 Jahre, die ich dann plötzlich kriegte. Jetzt hatte ich keine Begründung mehr, nicht in den Aufsichtsrat zu gehen. Ich ging hinein und war dann einige Jahre später Vorsitzender des Aufsichtsrates. Was macht unsere Häuser aus? Es sind die Werkswohnungen des ehemaligen Chemiekombinates, der Filmfabrik und des Braunkohlenkombinates, die in den Jahren 37 bis 40 ungefähr so gebaut wurden. Es ist viel Grün in großzügig gestalteten Innenhöfen, mit alten Bäumen, mit Spielplätzen, mit Sitzecken. Wir möchten, dass unsere Mieter hier nicht nur wohnen, sondern leben. Wir bringen Kultur hier hinein, Kunstzirkel veranstalten, Plenär. Wir machen Adventslesungen, die unheimlich von unseren Mitgliedern besucht werden. Also da müssen wir jetzt schon mit Voranmeldung arbeiten. Beim Subotnik können natürlich ein paar mehr mit teilnehmen. Mittlerweile sind wir so weit gekommen, dass wir auch die abgewerteten Anteile sukzessive wieder aufwerten. Nicht alles mit einem Mal, aber wir gehen auf die schwarze Null jedes Jahr und sagen, wir möchten nicht die goldene Türklinke, sondern wir möchten Wohnungen, die bezahlbar sind, wo unsere Mieter, unsere Mitglieder gerne wohnen, wo sie sich zufrieden fühlen und wo sie auch mal hingucken und sagen, pass mal auf, du schmeißt hier dein Papier hierher, das geht so nicht, mach das mal ein bisschen anders. Dafür engagiere ich mich hier. Es macht viel Spaß, manchmal auch nicht. Da muss man sich auch mit manchem auseinandersetzen. Aber wenn man sieht, wie sich die Genossenschaft wieder von ganz unten aus dem Dreck hochgearbeitet hat, ja, kann man schon mal lächeln. Das war meine Geschichte.